So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Geht gleich richtig los.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Eddie, wir müssen nochmal über Essen sprechen. Wir essen beide fürchterlich gerne und wir haben heute einen Tipp für euch für Dinge, die man sonst eigentlich so nicht im normalen Supermarkt kriegt, sondern man kann es nur bei Koro online bestellen und das dann meist auch noch in großen Packungen. Das macht Koro so einzigartig. Da gibt es zum Beispiel so Mandelmus, bestimmte Beeren, veganes Essen.
Ich glaube, wir müssen mal weiter ausholen für die Leute, die überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. Koro will Europas Nummer 1 Anbieter werden, wenn es um Lebensmittel online bestellen angeht. Also es ist ein Foodportal und die haben aber ein besonderes Konzept. Und zwar wollen die im Prinzip die klassischen Verbrauchswege umgehen, sodass quasi von den Bauern oder von der Wertschöpfung her direkt bei euch landet. Das ist erstmal eine super gute Idee und dadurch sind auch ganz andere Preise möglich und es gibt dann eben darüber hinaus, was du eben auch schon gerade gesagt hast, bei Koro einfach auch im Sortiment Sachen, die man so vielleicht nicht überall sieht oder bekommt und das Ganze dann auch noch in recht großen Packungen, weil das Ganze soll auch schön nachhaltig sein, also man möchte quasi faire Preise haben, eine hohe Qualität und das Ganze eben schön nachhaltig, weniger Verpackungsmüll durch Großpackungen. Finde ich ein sehr gutes Konzept.
Genau, die Vertriebswege werden eingespart. Man spart also die ganzen Abgase. Man reduziert das auf das Nötigste. Keine Verpackung, du hast gerade erwähnt. Und was ich ganz gut finde, jedes Produkt, was die haben, zum Beispiel Mandelmus braun, 500 Gramm, kann man sich angucken und dann steht auch genau da, wo kommt das eigentlich her? Wie wird es gemacht? Was ist eigentlich ganz genau da drin? Also zu jedem Produkt kriegt man noch online super Informationen und weiß dann, was man dann hinterher im Warenkorb hat. Und mit uns, liebe Freunde, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich mag die Seite. Die sieht erstens schick aus. Die fotografieren auch alle Sachen dann nochmal selbst und beschreiben die, wie du es gerade gesagt hast. Aber da gibt es Sachen. Also ihr könnt einfach mal auf korodrogerie.de gehen und ihr werdet Sachen finden. Ich habe von manchen Sachen noch nie gehört. Hast du schon mal gehört, was Erythrit ist?
Nee.
Ist es Salz? Es sieht aus wie Salz, aber ich weiß nicht, was es ist. Erythrit. 30% weniger süß als Zucker. Ah, okay. Es ist eine Zuckervariante. Geil. Es sieht aus wie Zucker, aber es ist weniger süßer Zucker. Also das nur mal so ein Beispiel von Sachen. Da kannst du wirklich gerade, Jochen, du bist ja auch so ein Hobbykoch, da kannst du wirklich mal das Experiment machen, dir einfach mal so ein paar Sachen bestellen, von denen du noch nie gehört hast. Und ich wette, da ist der ein oder andere Geheimtipp dabei.
Ich habe mir gerade in den Warenkorb Bananenchips ohne Zuckerzusatz 1 Kilo bestellt. Werde ich gleich abschicken. Übrigens, ihr kriegt Rabatt 5% auf eure Bestellung mit uns und das Passwort bzw. der Code dafür ist PORN, also Porn. Die Webseite korodrogerie.de, da findet ihr alles und der Rabattcode ist Porn. Guten Appetit.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake,
nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Und da sind wir wieder, Podcast ohne richtigen Namen, Folge 106. Das weiß ich natürlich, weil ich mir sowas immer merken kann. Hallo Georg, hallo Jochen.
Hallo. Hallo, haben wir eigentlich mittlerweile mehr Podcast-Folgen, als es 3 Fragezeichen-Episoden gibt oder so? So irgendwelche Dinge, mit denen wir was verbinden, die wir früher geschaut, gehört, wie auch immer haben?
Wie viele haben die denn? Ich weiß gar nicht.
Die haben doch bestimmt. Keine Ahnung. Vermutlich laufen die immer noch und machen alle 2 Wochen eine neue Folge oder so.
Die haben, glaube ich, über 300, 400 oder schon so, oder?
Ja, meinst du?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viele 3 Fragezeichen-Folgen kommen denn so pro Jahr raus? 1 oder 2 noch nur, oder? Sind nicht so viele.
Ich habe irgendwie immer gedacht, es war so grob 1 pro Quartal, oder?
Ja.
Täusche ich mich da komplett?
Ich höre das nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich bin...
Warte ab, bis deine Kids in dem Alter sind.
Ja, die hören ja die drei Fragezeichen Kids. Kennst Kids, du das?
Genau, hast du erzählt, weil das andere denen zu aufregend ist, ne?
Die drei Fragezeichen Kids. Mhm. Oh, oh, oh.
Habe ich ehrlich gesagt außer von deinen Erzählungen noch nicht viel von mitbekommen.
Bislang. Da gibt es auch über 100 Folgen, glaube ich schon. Also das ist riesengroß, riesengroßes Franchise. Aber kriegt man wirklich nichts mit, wenn man halt keine Kinder hat. Warum auch?
Ich habe in der Reha war ein Typ, der ein drei Fragezeichen T-Shirt anhatte. Der müsste auch so, ich schätze mal, irgendwas zwischen 40 und 50 gewesen sein, der Typ. Und der, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, der halt sagt, der hatte dieses T-Shirt von einer Live-Lesung von denen, wovon du auch mal erzählt hattest, ne?
Da war ich mal, ja.
Ja.
Also war sehr, sehr gut.
Unsere Generation, die jetzt langsam, aber sicher auf die Rente zugeht, ist die erste Drei-Fragezeichen-Generation.
Da war doch auch mal was, dass sie irgendwann, wie war das denn, dass sie sich nicht die drei Detektive nennen durften? Im Englischen hieß es The Three Investigators. Gott, ja,
da gab es alle möglichen Sachen mit rechtlichen Geschichten, aber ich bin da auch überhaupt kein Experte.
Und die haben sich dann irgendwann...
Eigentlich hat es doch auch gar nichts mit Hitchcock zu tun so richtig, aber wird trotzdem oder ist trotzdem mit diesem Label verkauft, ne? Wir werden bestimmt ganz viele Experten haben, die uns zuhören und uns aufklären werden.
Aber ich finde das ja mit ein Traumjob, ne? Sprecher bei so einem Hörspiel zu sein und einfach immer wieder für die Rolle gebucht zu werden. Ich glaube, das ist so richtig schön. Da kommst du ins
Spiel. Da kann ich nicht, dass es ein noch viel größerer Traumjob ist, einen eigenen Podcast zu machen und nicht mal gebucht werden zu müssen.
Ich habe ja bei Rocket Beans den Hörspiel-Podcast, Hörspielplatz, und da haben wir einmal die Woche Leute aus der Hörspielbranche, sag ich mal, auch Sprecher. Und da hatten wir jetzt schon zum Beispiel den Tarzan-Sprecher, also den... Nicht Tarzan, Tim. Sondern Tarzan Tim, genau. Ich habe gerade den, was? Johnny Weissmüller-Sprecher? Nein, den Tarzan von TKKG-Sprecher.
Sascha Dräger.
Genau, und der das ja auch schon, Sascha Dräger, der das auch schon seit, weiß ich nicht, 40 Jahren fast oder so macht. Ja, und
Anfang 80er müsste das, glaube ich, gewesen sein.
Das ist echt interessant, mit den Leuten dann darüber so zu reden, weil die ja auch, also die machen natürlich tausend andere Sachen und es ist immer wieder erstaunlich, wo die dann überall so auftauchen. Also weiß ich nicht, ich glaube, er war jetzt noch, oder verwechsel ich ihn, er war jetzt, glaube ich, auch noch bei Game of Thrones der Jamie Lannister, oder verwechsel ich ihn?
Ich glaube, ich finde es manchmal total schwierig,
mit dem Klößchensprecher
die Stimmen wieder zu erkennen, wenn sie sowas komplett anderes sprechen. Das habe ich ja schon mal erzählt bei Chandler von Friends, also Gott, wie heißt jetzt der Schauspieler noch? Matthew Perry. Der eine der Hauptrollen in Fallout New Vegas spricht, ne? Den Mann mit diesem Checkered Suit, Benny, glaube ich, heißt der. Und ich habe das Spiel beim ersten Mal durchspielen, ich habe nicht erkannt, dass der das ist. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Nicht mal irgendwie so, die Stimme kommt hier irgendwie bekannt vor, obwohl ich jede Friends-Episode im Original mindestens einmal gesehen habe. Ist mir die Stimme nicht mal aufgefallen. Ich frage mich, ob das bei so Schauspielern auch so ist oder ob das jetzt was in dem Fall was ganz Spezielles war. Aber ich wette, das passiert öfter.
Ja, mit Sicherheit. Manu Lubowski ist der Klößchensprecher. Und den hatten wir auch zu Gast. Und ich glaube, der hat dann noch den Jamie Lannister gesprochen. Und das ist immer so, das ist auch ein attraktiver Mann. Und du denkst ja, bei Klößchen denkst du immer so, na halt, ein Klößchen, logischerweise. Ja. Und dann kommt aber eher einer, der aussieht wie Jamie Lannister.
Moment, ist Manu ist ein Kerl, oder?
Manu ist ein Kerl, ja.
Der hat so eine mädchenhafte Stimme gehabt. Oder war das irgendwie so vor dem Stimmbruch, als das mit TKKG anfing?
Das ist ja auch eine interessante Sache, ne? Wenn die casten ja dann erstmal Kinder oder Jugendliche oder so, weil das sollen ja als Kinder gesprochen werden, aber die müssen dann ja, ähnlich wie eine Zeichentrickfigur, werden die ja nicht älter. Also ne, TKKG ist ja immer das gleiche Alter. Seit 40 Jahren, aber die Sprecher werden ja älter, weil dann plötzlich ist der 12 und hat immer einen Stimmbruch.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass ältere Menschen eher befähigt sind, jüngere Stimmen zu machen als umgekehrt. Und deshalb gibt es auch in Werbespots, wo du denkst, so, das hat ein Kind gesprochen, in Wirklichkeit war es ein Erwachsener. Weil die halt.
Also das Einzige, was ich halt kenne, ist, dass Frauen. Jungs sprechen.
Das klassische Bart Simpson-Ding, ne?
Genau, wie bei Bart Simpson. Aber ansonsten fällt das ja schon auf, wenn sich eine Stimme von vor und nach dem Stimmbruch halt, wie die sich verändert, ne?
Schlimmer ist es dann noch, bei Schauspielern, zum Beispiel Bibi und Tina, da muss ja alles schnell abdrehen, weil die natürlich in dem Alter relativ schnell älter werden, zumindest aussehen schnell
verändern. Ja, oder du machst es so wie bei Harry Potter, dass die Geschichte halt mitaltert, einigermaßen, also dass das so getimt ist, dass der Charakter in der Buchvorlage entsprechend älter wird zu dem Schauspieler und die Produktion da mithalten kann. Dann gibt es ja noch so kuriose Fälle wie eben bei Game of Thrones, wo der Autor der Vorlage, also hier George R. R. Martin, der ja A Song of Ice and Fire geschrieben hat, auf dem ja Game of Thrones basiert, dass die Serie irgendwann das Buch eingeholt hat, obwohl das Buch ja schon, weiß ich, glaube ich, aus den 80ern kam der erste Teil, also so seit 20, 30 Jahren schreibt er da dran und hat es aber nie fertiggestellt und dann musste ja die Serie sozusagen ja selber sich ein Ende überlegen oder einen Ausgang. Die haben natürlich mit ihm gesprochen und wahrscheinlich wird er ihnen gesagt haben, was er sich so vorstellt, aber das merkt man der Serie ja auch an. Wo eben noch eine Vorlage da war, auf der die Serie basiert. Die letzte Staffel
noch immer nicht geguckt. Und mich graut so ein bisschen davor, weil ich irgendwie nicht viel Gutes gehört habe von Leuten, die halt sagten, ja, ist nicht so mein Fall gewesen, die letzte Staffel. Ich bin im Moment auch nicht wirklich scharf drauf.
Ich habe Game of Thrones noch nicht mal angefangen.
Hä, ich habe dir doch 3 Staffeln geliehen sogar.
Ja, ich habe die erste Folge der ersten Staffel 20 Minuten geguckt und dann bin ich da irgendwie wieder raus.
Jochen, ging mir ganz genauso. Ich habe Game of Thrones irgendwie, das habe ich auch während des Podcasts schon mal erzählt, aber wo wir gerade drüber sprechen, kann ich es ja wiederholen. Es besteht ja die Möglichkeit, dass jemand nicht alle unsere Folgen gehört hat. Und bei mir war es so, dass ich am Anfang überhaupt nicht reingekommen bin und habe mich gefragt, was soll das? Das ist irgendwie so wie so eine Soap Opera mehr als alles andere. Hab's nicht weitergeguckt, hab's dann nochmal, glaube ich, angefangen, ein zweites Mal und beim dritten Mal habe ich erst, als die erste Staffel fast zu Ende war, mir gedacht, könnte vielleicht doch ganz gut sein. Da ist eine, ohne das jetzt Jochen vorwegnehmen zu wollen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Phänomen, da ist eine wichtige Person gestorben in der Serie und dann dachte ich mir, oh, damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Und das alleine hat mich so geflasht, dass ich mir dachte, wenn diese wichtige Person umkommen kann, dann heißt das einiges für den Spannungsbogen der Serie, weil niemand sicher ist. Und das fand ich klasse. Das alleine hat mich, nicht alleine, aber war einer der Hauptgründe, die mich motiviert haben, den Rest weiterzugucken. In anderen Serien kotzt mich das halt auch immer so an, das habe ich ja schon häufig erzählt, wenn du halt jemanden hast, der sich in eine, in Anführungsstrichen, spannende Situation begibt. Aber wenn es halt der Hauptdarsteller ist, nachdem die Serie benannt ist, weißt du, ihm wird halt nichts passieren. Ihm kann nichts passieren. Ja. Denn dann gäbe es die Serie nicht mehr.
Dexter ist so ein Beispiel oder 24 mit Jack Bauer. Da haben sie es ja mal an die Spitze getrieben, dass sie ihn mal, glaube ich, für einen Cliffhanger haben sie ihn umgebracht.
Und dann wiederbelebt,
so. Und dann haben sie ihn wiederbelebt in der nächsten Folge. Das ist dann halt, ja, was willst du auch machen? Du willst irgendwie einen Spannungsmoment erzeugen, aber jeder weiß ja, dem A-Team wird nichts passieren. So.
Ja.
Sonst kommt das B-Team.
Also, ich finde, da muss man halt nicht so die ganze Folge darauf aufbauen, dass irgendwie dieser eine Charakter gerade gefangen genommen oder sonst was wurde. Denn das irgendwie so eine Verfolgungsjagd oder eine Schießerei darf ja mal sein. Aber wenn die gesamte Folge oder Staffel darauf aufbaut, dass der Hauptcharakter jetzt irgendwie keine Ahnung, dass ihm droht, irgendwie erschossen zu werden oder weiß der Teufel was, ermordet zu werden, dann ist das halt meistens nicht so spannend, wenn du weißt, okay,
ja,
es gibt Staffel 2, 3, 4 und 5 schon.
Eigentlich ist es ja Standard. Du hast in fast jedem Film oder in fast jeder Serie hast du so einen Lead-Character, irgend so einen Held oder eine Heldin, die eben, ja, wo du weißt, das dreht sich alles um sie. Ob das jetzt Breaking Bad ist oder, weiß ich nicht, Marty McFly oder, ist ja scheißegal. Es gibt immer so eine Person, um die dreht sich alles und es ist eigentlich immer klar, dass es, dass der Person, außer jetzt vielleicht ganz am Ende des Films, aber bis dahin eigentlich nie irgendwie was passiert. Bestes Beispiel sowas wie James Bond. Und ich meine, wie oft war der schon in irgendwelchen Todesfallen? Und du weißt halt, es ist halt fucking James Bond. Es kommt halt nicht einer rein und sagt so, okay, James Bond ist tot, wir holen jetzt hier Michael Chandler rein und der ist jetzt der neue Agent. Und es ist halt fucking James Bond, der wird sich halt immer aus der brenzlichen Situation befreien. Egal wie viel Messer er am Kopf hat und wie viel Handschellen an seinen Beinen sind.
Wobei
aber, bei James aber Bond ganz kurz, kann, aber das ist halt das Schöne bei Game of Thrones, dass das so ein Ensemble-Ding ist. Natürlich gibt es da größere Namen, aber dadurch, dass es so, weiß ich nicht, locker 20, 30 wirklich super wichtige Charaktere gibt, die alle krass irgendwie innerhalb ihres Universums in der Serie sind, kannst du halt auch mal den ein oder anderen umbringen und hast halt immer noch genug, mit denen du eine ambitionierte Geschichte erzählen kannst.
Also bei manchen Sachen, bei manchen Stories kann ich es ja noch nachvollziehen, wenn man so eine Superheldengeschichte macht oder so, dass man dann damit spielt, dass der Hauptcharakter, der Superheld oder wie auch immer, und James Bond ist ja so ein bisschen nahezu ein Superheld.
Ist ein Superheld auf jeden Fall.
Dass der halt nicht ums Leben kommt. Da kann ich mich ganz ein Stück weit drauf einlassen, auch wenn ich kein großer Bond-Fan bin. Also ich gucke die Filme halt nie und habe sie irgendwie nie geguckt. Aber ich finde sie jetzt deswegen nicht irgendwie besonders schlecht. Genau wie umgekehrt bei Final Destination. Das ist ja so meine Guilty Pleasure Horrorfilmserie, wo du halt exakt weißt, was passiert. Also nicht exakt, aber im Prinzip weißt, was passiert bei jedem einzelnen Teil. Weil das Konzept halt immer dasselbe ist. Es gibt die Anfangsszene, die irgendwie 30 Minuten lang dauert, wo alle ums Leben kommen. Dann gibt es den Flashback. Dann, ups, sie haben ja doch irgendwie überlebt und dann sterben sie nach und nach. Bei jedem einzelnen Teil. Und mit sowas kann man ja auch irgendwie spielen, ein Stück weit auch. Gerade bei Final Destination. Halt, wenn immer diese verschiedenen, und denkst dir, oh, der kommt jetzt so, nein, so, und nein, das Messer, nein, der Föhn, die Badewanne und so. Aber bei so anderen Sachen finde ich es halt dann irgendwie so ein bisschen drüsch. Also dann
da ist er, nicht so spannend. Bei Final Destination ist so ein bisschen bei Final Destination ist ein bisschen der Weg, das Ziel. So,
ja, genau.
Da geht's,
ja,
ne, da du weißt natürlich, sterben die, aber du weißt nicht immer genau, wie. Da gibt's, ich glaube, Final Destination 2 war das, da gibt's so eine Szene, da macht er so irgendwie so ein Kämmerchen, so ähnlich wo ich gerade sitze beim Jochen in der Wohnung. So macht er so eine Tür auf, und da ist so ein Kämmerchen, und dann fährt die Kamera so und zeigt so lauter tödliche Gegenstände. Da ist dann so eine Bowlingkugel oben im Regal und ein paar Schlittschuhe schwingen über der Tür und eine Kettensäge liegt irgendwie, und er geht halt so lang und will irgendwie, glaube ich, einen Schuhkarton aus dem oberen Regal, und das Regal wackelt und die Bowlingkugel vibriert und die Schlittschuhe wackeln und so, und du guckst es halt und denkst so, okay, ja, die Schlittschuhe werden ihnen gleich in den Kopf fliegen oder so, und dann geht er da aber wieder raus, macht die Tür zu und hat es halt überlebt sozusagen, diese Todeskammer. Also du kannst damit halt auch ganz geil spielen, wenn halt du ja eh schon weißt. Ja, genau. Ja, weil er etabliert erstmal, also der Film etabliert erstmal so Spielregeln, und dann kann man natürlich, indem man sie ändert sozusagen, da gut mitspielen.
Ich glaube, in meinem Kämmerchen könnte man auch einen Spielfilm drehen, Eddie. Also,
ja,
das hat das Zeug, dass man da auch nur eine Story nur in dieser Kammer drehen kann. Und wenn du nach oben guckst, dann siehst du ganz oben, siehst du so eine dicke Kiste, so einen Karton. Da sind Aktenordner und Steuerunterlagen aus den letzten 6 Jahren. Also sollte die mal drohen zu kippeln, schnell weg, auf alle Fälle.
Ja. Da liegst du erschlagen. Hast du die Serie gesehen?
Bitte?
Hat Nadine die Serie gesehen?
Game of Thrones?
Ja.
Nee, auch nicht. Wir haben beide angefangen und beide aufgehört. Ja. Ich muss noch mal ran.
Das ist eigentlich was man schön zu zweit gucken kann.
Ja, ich muss noch mal ran. Aber ich muss sie auch immer so überreden. Die steht jetzt nicht auf solche Geschichten.
Welche Geschichten? Ja, ihr kennt sie beide nicht.
Ja, das Setting, ja, das grundsätzlich.
Sind so die Vorteile. Immer die, zum Beispiel, ich habe mit einer Frau auch drüber geredet, der brauchst du auch nicht mit Drachen und Fabelwesen und so kommen, aber die Serie ist überhaupt nicht so. Also es gibt zwar fantastische Elemente in der Serie, aber die sind so reduziert und subtil in die gesamte Welt eingearbeitet. Es ist mehr wie eine Mittelalter-Serie. Und wie Georg schon gesagt hat, so soapig, viel so zwischenmenschliche und,
ja, so ein Drama,
und
ne?
Macht und Intrigen und so ein Kram. Und natürlich gibt es auch so eine übernatürliche Komponente, aber da ist jetzt nicht irgendwie der geile Zauberer, der ständig Feuerbälle wirft.
Schade.
Oder irgend so ein Kram.
Das finde ich ja ganz geil.
Aber ich finde es lustig, dass wir irgendwie jetzt hier wie gefühlt 6 Jahre zu spät oder 10 Jahre zu spät über Game of Thrones reden und hier den Geheimtipp raushauen. Gibt ja vielleicht immer noch Leute, die es nicht geguckt haben und aus genau den gleichen Gründen sich auch nicht dem zugezogen fühlen.
Ja. Aber ich fange nochmal an. Und meine Frau, vielleicht kennt ihr das, die mag keine Science-Fiction, kann ich mit der nicht gucken, und keine Western. Also alles so Herr der Ringe, so ein Setting, so Fantasy, Science-Fiction und Western, da kotzt die ab. Muss ich mal alleine gucken.
Ja.
Traurig.
Kenn ich. Aber es gibt ja mittlerweile so viel geilen Scheiß. Also ich finde eigentlich, wir sind ja alle so eine Generation plus minus. Ihr seid natürlich viel, viel älter als ich, was man ja auch sieht. Aber ich meine so generell, wir haben ja eine Schnittmenge, wo wir gemeinsame Sachen erlebt haben. Zum Beispiel die gute Zeit in den Videotheken früher. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich total vermisse. Dass ich so in die Videothek gehe, und es war für mich immer früher noch mit meinen Eltern Oder meine Eltern sind ja geschieden und dann mit meinem Vater am Wochenende immer in die Videothek. Das war immer so was ganz Besonderes. Und dann später, als ich alt genug war, selber in die Videothek zu gehen, dann bin ich wirklich am Wochenende da in Frankfurt in die Thomin-Videothek. Und ich habe da teilweise 1-2 Stunden drin verbracht. Das war für mich, ja, also Teil der Abendgestaltung, durch die Videothek zu gehen, sich die ganzen Hüllen anzugucken, hinten durchzulesen. Da waren dann immer noch so unten so diese Schlüsselschildchen, wisst ihr, so Plastik-Schildchen unten dran. Und manchmal wollte ich unbedingt einen Film, da war dann irgendein Film neu, keine Ahnung, was weiß ich, war dann Stirb langsam 3 neu in der Videothek und er war dann 20 Mal an der Wand und alle 20 von diesen Schlüsselschildchen waren weg, sodass du nicht leihen konntest. Und dann habe ich teilweise 1-2 Stunden da am Tresen gestanden mit den Verkäufern dort gelabert über Filme, bis einer zurückgekommen ist, der Stirb langsam zurückgegeben ist und dann habe ich direkt den Schlüssel mir geschnappt und solche Geschichten. Also das vermisse ich ein bisschen. Einfach so, das war was Besonderes. Und jetzt hast du halt Netflix und Amazon Prime und Disney Plus, wie die alle heißen.
Mich ja, aber du hast so total eine notwendige Überauswahl. Übel. Mich war das immer das total notwendige Übel, in der Videothek erstmal da hingehen zu müssen und dann da rumzueiern, bis man irgendwie 2 oder 3 Filme gefunden hat. Das nervigste dann noch, weil du sie dann am günstigsten bekommen hast, wenn du sie am selben Abend noch zurückgegeben hast. Danach noch den Stress, gemütlich einerseits vor der Couch oder nicht vor, auf der Couch zu sitzen und vor dem Fernseher und das zu gucken und vielleicht eine Pizza zu bestellen, dann aber zu wissen, ich muss noch am selben Abend oder in derselben Nacht zurück, um die Filme zurückgespult bitte auch zurückzugeben. Das fand ich immer unglaublich nervig. Ich bin so froh, dass es jetzt irgendwie die Alternativen halt gibt, irgendwie die Sachen on demand gucken zu können. Bin ich sehr, sehr happy drüber.
Aber findet ihr nicht, dass es so eine Überauswahl gibt? Das ist so ein bisschen wie die C64 oder Amiga-Diskettenbox. So, weißt du, wo du irgendwann hast du von irgendeinem so eine Diskettenbox gekriegt für, weiß ich nicht, 20 Mark und dann waren da 150 Amiga-Spiele drin und das war einfach zu viel. Während wenn du ein Spiel für 50 Mark gekauft hast, das hast du gespielt, bis du umgefallen bist.
Mir geht's genau umgekehrt oft. Mir geht's bei den Filmen und Serien super häufig so, dass ich Sachen gucken möchte und es sie auf keinem Streamingdienst legal zu gucken gibt. Und das geht mir dann total auf den, neulich zum Beispiel Top Gear. Bei Top Gear ist es so, dass es irgendwie nur einen Teil der Staffeln überhaupt gibt und die musst du dann teilweise die Folgen einzeln kaufen, teilweise die Staffel kaufen und dann teilweise die Folgen und nochmal die Specials einzeln kaufen. Und dann ist es manchmal auch so eine Sache, wo ich mir denke, ich habe prinzipiell absolut nichts dagegen, für eine Serie oder für einen Film irgendwie on demand was zu bezahlen. Aber manchmal denke ich mir halt, finde ich jetzt die Höhe dessen, was ich bezahlen muss, für die Sache angebracht. Also für etwas, was 10 Millionen Mal im Free-TV gelaufen ist und irgendwie 18 Jahre alt ist, frage ich mich halt, ob ich für eine Staffel dann noch 20 Euro plus bezahlen möchte oder ob ich das lieber auslasse. Aber da war es zum Beispiel so, dass die ersten 5 Staffeln, glaube ich, die gab es gar nicht, die habe ich nirgends gefunden. Also zumindest nirgends in legaler Art und Weise gefunden. Und ansonsten waren die Sachen dann irgendwie so quer verteilt, wo es dann mal was gab und dann gab es hier das nicht und dieses eine Special gab es dann nicht und so weiter und so fort. Und das bei so einer erfolgreichen und bekannten Serie wie Top Gear. Bei anderen Sachen ist es so, dass ich teilweise keine Folge oder keine Staffel überhaupt finde als legales Angebot. Und das macht mich immer wahnsinnig.
Ich fand bei Videotheken früher ist immer so herrlich, die Leute zu beobachten, die dann so erstmal bei den Abenteuerfilmen geguckt haben, um dann sich den Weg möglichst in den 18er-Bereich zu bahnen. Und dann komm, da sind wir doch dann auch immer in den 18er-Bereich. Und als wir noch jung waren, dann so, oh, guck mal, Covers gucken und so.
Ja, aber nicht wegen den Pornos, gesagt, sondern wegen den Splatter-Filmen. Bei uns war das ja so, dass der Splatter-Bereich und der Porno-Bereich in einem war. Und dann musstest du in diese wirklich Höhle der Scham abtauchen, obwohl du einfach nur Brain Dead oder weiß ich nicht, Day of the Dead dir leihen wolltest und musstest erstmal an wirklich am Pimmeldschungel vorbei, irgendwie so übermäßig viele Cover mit Schwänzen und Titten vorbei und es war mega ekelhaft und ich wollte einfach nur meine Dosis an Splatter-Horror verbotenen Filmen, die möglichst brutal sind, finden. Und das Krasse ist ja, wenn du dann hochgehst, also war das bei der Thomin in der Bergerstraße, Grüße gehen raus an alle, die sie noch kennen, die Thomin-Videothek, Bergerstraße, Frankfurt, da musstest du hoch warst unten im Schmuddelkeller, hast dir deine drei geilen Horrorfilme, auf die dich gefreut hast, geholt, aber du bist an den gleichen Tresen gegangen. Es gab nur einen 18er Tresen. Und dann warst du halt da oben. Und wenn dann, und du konntest der Tresen, das war so in der Mitte, also die konnten nach hinten raus, war der 18er, das war wie so eine, wie soll ich das erklären? Also es war, stellt euch wie so eine runde Bar, und in der Mitte dieser Bar waren die Mitarbeiter, und auf der einen Seite war die normale Videothek und auf der anderen Seite war die Schmuddelvideothek. Und ich war auf der anderen Seite mit meinen drei Horrorfilmen, und es kann gut sein, dass auf der anderen Seite einfach deine Klassenkameradin oder so stand. Und dann stehst du da mit deinen drei Kassetten und auf der Schmuddelseite. Und dann sagst du natürlich, ja, ey, das ist Braindead. Kennt ihr den schon? Also fängst du dann so an, irgendwie so eine dumme Frage zu stellen. Damit auch ganz klar ist, ja, hier, kennt ihr den schon? Hier, Day of the Dead. Dich interessiert natürlich überhaupt nicht, ob die den kennen. Du willst damit nur sagen, dass es kein Porno ist.
Ich habe mir keine Pornos geliehen, ja.
Genau, hättest du auch gesagt, ich habe keine Pornos geliehen.
Aber das Horrorfilme. Es wäre mir so unangenehm gewesen, dass ich dort nie im Leben einen Horrorfilm geliehen hätte.
Ja, das ist
so auch unangenehm gefunden, irgendwie in die Porno-Ecke gehen zu müssen. Und jeder guckt einen dann am besten an. Oh Gott, was ist das für einer? Hätte ich, glaube ich, echt nie
gemacht. Aber ich habe die Leute, ganz klar, ich habe die Leute bewundert, wirklich bewundert, die mit einem Selbstbewusstsein in diesem Porno, in dieser Porno-Ecke standen. Es waren meistens schon etwas
ältere Männer. Dann noch nachfragen, am besten auch.
Nee, aber die dann so einfach, ja, wie so ein anderer in der Bücherei, so auch so die Cover so genommen hat, so weiß nicht, nicht Tittenkarussell 2000 rausnimmt, sich das durchliest, ah, alles klar, cool.
Mit den Schauspielern, ja,
super. Wie viel ist das denn, bei wie viel ist das Fetisch, sich irgendwie, ne, sich da reinzustellen und irgendwie, ne,
wahrscheinlich gibt's das auch.
Mitzubekommen, dass andere einen angucken.
Ja, und manche haben ja so eine
große. An der Kasse. Ja. Kasse nachzufragen, irgendwie, ob sie, ich kenne keine Pornofilmtitel, von daher, ob sie XY haben, so ganz laut.
Oder dann haben sie das alles so, manche haben ja dann wirklich auch 6, 7, 8 Filme auf einmal, dann sind die mit so einer Tüte rausgegangen. So, oh, das ist schon, oh, schon eklig, irgendwie.
Ja, aber vielleicht waren die auch einfach nicht so verklemmt wie wir. Das ist ja auch, also eigentlich bewundernswert, wenn du heutzutage, wenn irgendeiner sagt, ja, Pornhub kennt jeder, da schämt sich keiner mehr für. Aber
ja, Moment, ich meine, es geht ja nicht darum, das nicht zu gucken. Also damit habe ich ja kein Problem, zuzugeben, dass ich in meinem Leben schon mal Pornos geguckt habe. Aber in einen Laden reinzugehen und zu sagen, ich hätte gerne Pornos, was haben Sie denn so da? Welche Genres denn so? Ah, haben Sie den schon da? Haben Sie hier Riesenlümmel 4? Das wäre mir halt unangenehm.
Weil der dritte, der war ganz gut, aber der zweite, den fand ich irgendwie ein bisschen lame.
Ja.
Genau.
Ja. Aber ich weiß doch, ich kann mich noch genau
jetzt
an meinen...
Jetzt wird schmutzig 5.
Ich kann mich doch genau an meinen ersten Porno erinnern, den wir geguckt haben mit zwei Freunden in der Nachbarschaft. Einer
du
hat
warst
sich
drei? Auch,
mit zwei Freunden.
Ach so.
So, dann haben wir blau gemacht in der Schule, ich glaube, da waren wir 14 oder so, blau gemacht in der Schule und haben uns in das Wohnzimmer bei denen gesetzt.
Haben wir auch nie mit anderen und Leuten zusammen Pornos angeguckt.
Schön heimlich, das war total aufregend für uns. Und dann kam irgendwann, haben wir das gar nicht gemerkt, war halt die Putzfrau im Wohnzimmer, also nebenan. Dann kam die so, ey Leute, ich habe ja nichts dagegen, wenn ihr hier Pornos guckt, aber... Habt ihr nicht Schule? Also es war so peinlich, sofort ausgemacht, dumm die dumm. Es war wirklich echt peinlich. Ja.
Ich habe extra nichts gesagt, um diese peinliche Stille jetzt stehen zu lassen. Extra so diese Pornogeschichte und dir nicht die Erlösung geben, ja, sowas kenne ich, sondern einfach so stehen lassen und dann ganz
das Thema
wechseln. Ja, sag mal, was haben die von Taxifahrern in Berlin?
Ich habe mir auch nicht mit anderen Kerlen zusammen Pornos angeguckt.
Okay, das können wir ja rausschneiden vielleicht, oder?
Ja, Leute, ist doch heutzutage, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wissen das gar nicht mehr, dass das mal gar nicht so einfach war, an Pornos zu kommen. Die verstehen das überhaupt nicht, wovon wir reden. Wie, ihr seid in irgendeine was? Videothek gegangen, wo ihr euch Pornos ausgeliehen habt? Das ist ja auch, ich meine, allein die Vorstellung, so eine vergilbte Porno-VHS-Kassette da irgendwie anzufassen. Ich fasse im Hotel nicht mal die Fernbedienung an, aber so eine Porno-Kassette, die steckst du dann in deinen Videorekorder. Dann nimmst du sie raus, dann spulst du sie und gibst sie ab. Und der Typ an der Theke, in der Videothek, hat die musste dann immer noch das Band checken. Wisst ihr noch, wenn er dieses kleine Plastikding nach oben geklappt hat und geguckt hat, ob das Band in Ordnung ist?
Alter, zurückgespult, Schwede. Man musste den zurückgespult haben,
ja,
ne?
Ey, die 80s, 90s, die waren so dreckig, Alter. Das war so eine dreckige Zeit verglichen mit heute, wo alles so clean und sauber ist. Ja, gerade jetzt zu Covid-Zeiten. Ach, ist das alles schöne Good Times, Leute.
Habt ihr denn mal als Videothekenmitarbeiter gearbeitet? Also wie ist das Gefühl, da hinter der Theke zu stehen, frage ich mich. Da erlebst du doch auch einiges.
Hier, Tarantino hat es doch gemacht. Er hat doch, deshalb kennt er ja auch so viele Filme, weil er jeden Tag 20 Filme geguckt hat.
Hey, Riesenlümmel 2 ist jetzt da, Horst.
Aber da bist du doch, glaube ich, schnell abgestumpft, weil du wirst doch deine Klientel haben, die halt hinkommt, um sich Pornos auszuleihen. Und nach dem ersten Tag hast du Leute gehabt, die sich welche ausgeliehen und zurückgebracht haben. Nach dem zweiten oder dritten Tag kennst du vermutlich die aktuellsten Filme, die ihr alle Vorrat habt. Also ich glaube nicht, dass einen da besonders viel jetzt extrem schocken würde.
Das ist so wie ein Arzt, der, weiß ich nicht, ein Proktologe oder so. Der erste Tag ist vielleicht noch was Besonderes.
Aber so hast du dich daran gewöhnt.
Aber nach 10 Jahren hast du in so viele Arschlöcher reingeguckt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Immer dieselben Geschichten.
Ja, und denkst dir halt so, ja, mein Gott, das ist halt eine wuchernde Hämorrhoide.
Ich bin nackt durch die Wohnung gelaufen, bin auf meine Kerze gefallen. Ich weiß auch nicht, wie die da reingekommen ist. Sowas halt.
Passiert. Ey, das ist, nachdem es ja nicht erfolgreich war mit dem Bundesligisten, ne, ich habe eine Nachricht gekriegt von einem Kreisligisten, der aber nicht mehr aktiv ist.
Moment, also, mal, du kommst jetzt mit dem Kreisligisten hier an, Alter?
Ja, sorry, ohne Scheiß. Wir haben einen nicht aktiven Kreisligisten als Zuhörer. Das ist das Maximum, ja? Oder wir haben vielleicht, ernsthaft, vielleicht haben wir einen Bundesligisten, der es aber auf keinen Fall zugeben will, was halt auch nicht geil wäre. Aber das ist schon, also, vielleicht haben wir ja einen Proktologen hier. Und der kann mal ein paar Geschichten erzählen, weil das, was Georg gerade gesagt hat, würde mich wirklich mal interessieren. Wie oft musst du in einer Karriere, also eines Proktologen, also wie oft musst du da, sag ich mal, Sachen aus dem Darm ziehen, die sich irgendeiner reingesteckt hat und nicht mehr rauskriegt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Wie oft, was schätzt
ihr? Ich hab keine Ahnung, aber vor allen Dingen ist ja auch, die Leute kommen ja nicht sofort, sobald sie das gemacht haben, sondern erst, wenn sie festgestellt haben, ich kann das
selber
nicht mehr
schaffen.
Genau, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr umkehren und jetzt ist es, keine Ahnung, schmerzvoll, mega unangenehm, weiß der Teufel was. Also wie viele Leute sich da in noch viel, viel größere Probleme gebracht haben, dadurch, dass sie eben nicht sofort zu einem Arzt oder zum, weiß der Teufel, Rettungswagen gerufen, je nachdem, was man da so gemacht hat.
Ich habe mal eine
oder sich die das sogar das Leben gekostet hat möglicherweise, ne? Das ist ja alles mögliche denkbar, Blutvergiftung und weiß der Teufel was.
Tod durch Kerze im Arsch.
Ich habe mal
bei der Kerze vielleicht nicht, aber
eine Geschichte von einem Urologen gehört, der gesagt hat, alles klar, er hat eine Bärchenkerze rausgeholt, also in Bärchenform. Und das fanden die alle so skurril, dass die praktisch jede Weihnachten diese Bärchenkerze im Arztzimmer angezündet haben und sich fürchterlich schlapp gelacht haben. Also.
Ja, ist doch niedlich.
Wer könnte dieser Urologe nur sein, von dem du diese Geschichte gehört hast?
Ich weiß weder den Namen noch weiß ich Patientendaten, ich weiß nichts, aber ich glaube, die stimmt, die Geschichte, auf alle Fälle. Ich kann mir vorstellen, es verschwindet da so einiges drin. Und du holst da jede Menge raus. Also
Leute, wo wir gerade beim Thema Fußball waren, habt ihr gelesen, was Messi verdient, vertraglich? Habt ihr der hat ja Stress da irgendwie, also Barcelona steht ja kurz vor der Insolvenz, der FC Barcelona, und dann haben die
eine Milliarde Schulden, die, ne?
Ja, ja, und die haben oder irgendjemand hat den Vertrag oder die Gehaltsmodalitäten von Messi veröffentlicht und es ist wohl legit und es ist halt irgendwie, was war's? Der macht 370.000 Euro am Tag.
Oh Gott, das kann doch kein Mensch umrechnen. Kannst du nicht Jahr oder Monat
sein? Es sind, glaube ich, 700.
Warte, eine Million wären 365 Millionen im Jahr, ungefähr ein Drittel, über 100 Millionen?
Es sind 500 Millionen, glaube ich, im Jahr. Oder 700 Millionen?
Nee, das kommt nicht hin. Wenn es eine Million pro Tag wären, wären es 365 Millionen im Jahr. Aber da es ja ein Drittel ungefähr ist, dann müsste es ungefähr auch, keine Ahnung, 120 Millionen
oder so. Nee, da spielen noch mehr Sachen mit rein. Da geht es um.
Warte mal, ich habe hier 135 Millionen.
72 Millionen im Jahr. ist ein, okay, ist das Fixgehalt. Da kommt noch, mhm, der Treuebonus von 77 Millionen.
Moment, was ist der Treuebonus?
Das ist halt ein Treue, wie es halt heißt, ein Treuebonus. Kriegt einen Bonus, weil er so treu ist. Der ist ja einer der vereinstreuesten Spieler. Also der hat ja, glaube ich, noch nie den Verein gewechselt.
Ein Treuebonus.
Dafür gibt es nochmal 77,93 Millionen.
Das klingt aus dem Bertelsmann Club. Der kriegt 70 Millionen dafür, dass er beim Verein spielt und dann nochmal 70 Millionen, dass er beim Verein bleibt.
Und dann Signing Fees, also dafür, dass er unterschreibt, kriegt er nochmal Kohle, nämlich 115 Millionen. Und am Ende bekommt er die Maximalsumme von 555.237.619 Euro für 4 Jahre. Also das ist die Gesamtsumme aller Einnahmen, die er vorvertraglich bekommt. 555 Millionen und ein paar zerquetschte, sage ich jetzt einfach mal, für 4 Jahre.
Und dann kommen die blöden Steuern, ne? Ah, da musst du ja auch noch Steuern bezahlen.
Das ist tatsächlich, glaube ich, nur das Bruttogehalt, weshalb er mir ein bisschen leid tut. Und deshalb habe ich gedacht, den nächsten Monat Patreon werden wir an die Messi-Stiftung geben. Und also nicht Messis Stiftung, sondern wir haben eine Stiftung ins Leben gerufen. Und alle Einnahmen gehen direkt an Lionel Messi.
Das damit, denke ich, sollten wir machen, ja.
Damit da
irgendwie, wir nennen das mal Plan B.
Aber dann müssen wir natürlich nur sagen, der muss natürlich unseren Podcast hören und sich das hier abrufen. Ne? Also der muss natürlich.
Das ist die Bedingung, auch, ganz klar. Ja.
Der muss hier zu Gast sein. Genau. Ja. Auf alle Fälle. Ich habe übrigens einen ehemaligen Bundesligaspieler, der mir geschrieben hat über Insta.
Am Arsch.
Doch.
Am Arsch hast du.
Er hat geschrieben, der Hundenase heißt er. Ich bin ein, in Klammern, ehemaliger Bundesligaspieler, der euch hört. Allerdings, allerdings zweite Liga. Sehr gut, Georg. Und allerdings Rugby. Ich finde, das ist aber auch schon okay, oder? Beste Grüße aus Nürnberg.
Okay, warte. Zweite Liga Rugby.
Das ist, glaube ich, noch schlechter als dein Kreisligist, oder? Ist das...
Alter, zweite Liga Rugby. Ey, da habe ich den Anspruch, dass wir einen Erstligisten in Rugby finden. Ich will einen Erstligisten Rugby, ich will einen Olympiateilnehmer in Curling. Wenn wir einen Olympiateilnehmer in Curling haben, dann lasse ich mich auch nochmal...
Olympiateilnehmer ist mir jeder recht, finde ich.
Okay, also Olympia egal die Sportart, okay, finde ich gut.
Ja. Obwohl ich ja sagen muss, wenn Olympia läuft, dann gucke ich auch gerne Curling. Ich finde das... Das
ist ja was ganz Verrücktes.
Ihr nicht?
Nee. Nein.
Doch.
Siehst du?
Was?
Eddie, du nicht?
Oder zweitbeliebteste Sportart vor ein paar Jahren mal?
Ja, Wahnsinn. Oh mein Gott.
Das gucken richtig viele Leute bei Olympia. Ja. Aber es guckt halt niemand außerhalb von Olympia.
Nee, da ist das tot. Aber bei Olympia...
Aber genauso wie, was ich schwimme. Schwimmen gucken ja auch super mega viele Leute bei Olympia, aber es guckt sich halt niemand sonst außerhalb von Olympia schwimmen an. Was läuft da verkehrt, wenn die Sportarten von Millionen Leuten geschaut werden bei Olympischen Spielen, aber sonst nicht?
Naja, weil es gibt da ja nicht einen Spieltag, oder? Also die haben ja nicht so eine Schwimmbundesliga. Da geht es doch immer nur darum, wer stellt die schnellste Zeit auf,
aber
oder?
Selbst wenn es eine gäbe, würden das die Leute gucken?
Naja, wenn es jeden Samstag die Chance gibt, einen neuen Weltrekord aufzustellen, ich habe keine Ahnung.
Es gibt eine Schwimmbundesliga, sehe ich gerade. DMS-Bundesliga-Schwimmen. Gibt es sogar einen Stream?
Ja, aber
na gut, guck ich mir trotzdem nicht
einen Stream.
Ja, ich meine, Schwimmen gucken finde ich auch, das gucken Schwimmer, aber doch kein anderer, oder? Nichts gegen Schwimmen.
Ey, Schwimmen finde ich tausendmal interessanter als Curling, wenn ich ehrlich bin. Da musst du wenigstens irgendwas können. Was musst du denn bei Curling können?
Curlen.
Im Zweifelsfall lässt du einfach nur was los.
Du musst es aber auch vorher schieben.
Ja, komm, auf Eis.
Ich finde es
immer noch spannender als Reiten, wo das Pferd die Arbeit macht.
Das stimmt nicht. Hast du schon mal auf einem Pferd gesessen?
Ja.
Ich habe auch Vorurteile gegenüber Reiten gehabt. Und dann haben wir im Rahmen einer Moin Moin Sendung bei Rockfeeds...
Körperliche Arbeit beim Reiten macht das Pferd.
Das stimmt nicht. Du musst das Pferd mit der Kraft deiner Schenkel und deiner Haltung auf dem Pferd...
Und nicht umgekehrt. Wenn du das Pferd tragen würdest und dann über Hindernisse springen, dann hätte ich Respekt davor. Aber nicht, wenn das Pferd dich trägt.
Aber du musst das Pferd Kraft deiner Schenkel zur richtigen Aktion und zum richtigen Timing leiten. Ich sage nicht, dass das Pferd weniger macht oder dass der Reiter mehr macht als das Pferd. Die Hauptlast ist beim Pferd, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem aber ja musst du als Reiter auch was machen. Beim Curling musst du gar nichts machen. Du kannst mir nicht jetzt, das ist nicht mal anstrengend in
irgendeiner Weise. Na, schrubb du mal.
Der Schrubber macht was. Okay, der Schrubber muss schrubben.
Du musst den Curlingstein.
Aber jeder schrubbt doch mal. Das geht doch reihum. Jeder curlt mal und jeder schrubbt mal. Ja klar, das ist ja Mannschaftssport.
Nee, Quatsch. Okay. Es gibt einen, der curlt und es gibt die Schrubber.
Du rotierst doch nicht.
Was?
Du hast da Schrubber und Curler.
Aber die wechseln doch.
Die wechseln doch nicht. Du spezialisierst dich doch aufs Schrubben.
Super mega Curling-Experte sage, die wechseln nicht. Da ist ein Steinschieber und Schrubber.
Nein.
So, du rotierst auch nicht beim Bobfahren. Und du rotierst auch nicht beim Rudern.
Aber du willst doch jetzt Bobfahren nicht mit Curling vergleichen.
Naja, aber wieso? Wie kommst du darauf, dass die rotieren? Die rotieren doch nicht.
Beim Volleyball rotieren sie ja auch. Oder früher
haben
sie
es mal. Ein Team besteht aus vier Spielern.
Du rotierst aber
der Jochen hat recht. Der Jochen hat, glaube ich, recht. Ein Team besteht aus vier Spielern. Jeder Spieler spielt abwechselnd mit einem Gegenspieler zwei Steine durchgehende Reihenfolge. Ein Team legt vor Beginn eines Spiels die Reihenfolge fest, in der die Spieler die Steine spielen. Die vier Spieler eines Teams werden demgemäß als Lead, Erster, Second, Zweiter, Third, Dritter und Fourth genannt. Außerdem müssen der Skip, Captain und der Vize-Skip benannt werden. Diese Reihenfolge muss während des ganzen der Lead spielt die beiden ersten Steine in einem End. Die Aufgabe des Lead ist es, die Steine zu Beginn eines Ends möglichst gut zu platzieren. Häufig spielt der Lead seine Steine vor das Haus und errichtet so ein Hindernis für den Gegner. Liegt das Hindernis nahe der Centerline, spricht man von einer Center Guard. Das wusste ich alles nicht. Liegt der Stein seitlich vor dem Haus, ist von einem Corner Guard.
Das macht das doch so Spaß. Deshalb ist das auch so spaßig.
Auch wischt der Lead, nachdem er seine Steine abgespielt hat, die Steine seiner Mitspieler.
Das ist wirklich, viele machen das ja zur Weihnachtsfeier, so curlen.
Und niemand macht das zur Weihnachtsfeier.
Habe ich schon von ganz vielen gehört, die auf einer Weihnachtsfeier. Doch. Die auf einer Weihnachtsfeier.
Wie soll das denn gehen? Du hast doch nicht mal eben eine Eisfläche, eine Curl.
Ich habe noch nie von einem einzigen Menschen gehört, dass der bei der Weihnachtsfeier.
Ja, ihr müsst auch mal vor die Tür gehen und mich euch mit Leuten unterhalten.
Ja, ja, gähn vor die Tür. Aber ich habe es noch nie von irgendwem. Ich habe von vielen Leuten viele Dinge von vielen Feiern gehört und von Weihnachtsfeiern. Curling null.
Doch, habe ich schon gehört von Leuten, die
viele
zur Weihnachtsfeier gecurlt haben.
Ach, am Arsch, die Räuber.
Das Problem bei denen war, die waren irgendwann so besoffen, dass sie sich nur noch auf die Fresse gelegt haben und gesagt haben, am nächsten Jahr machen wir das anders. Haben,
dass sie nicht einfach nur bei Glatteis ausgerutscht
sind. So, und jetzt stell mal vor, du bist nur der Schrubber. Was ist das denn für ein Scheißjob? Da machst du doch nicht weiter. Man kann sich doch nicht auf Schrubber spezialisieren.
Sport hatten, bei denen einer den Scheißjob hat.
Ja, wo denn?
Zum Beispiel beim Rudern, der Typ, der hinten drin sitzt und ruft.
Ja, das ist allerdings ja...
Der Steuermann, der ruft nicht nur, der hat auch noch die Lenkung, der hält das Boot gerade.
Das ist ja lächerlich. Der Typ schreit, der kriegt auch eine Goldmedaille, während er 10 Leute vor sich sitzen hat, die ihr ganzes Leben lang ihre Oberschenkel trainieren, sitzt er da vorne und schreit die an und kriegt auch eine Goldmedaille.
Ja, der kriegt jetzt auch nicht den größten Ruhm, aber er trägt zumindest was dazu bei, der Steuermann.
Ja, aber das kann doch jeder, da kannst du theoretisch
da kannst du ja auch sagen, was ist ein Bobfahren für eine Sportart? Du fährst da in so einem Eisending runter.
Naja, aber alle schieben aber den Bob an, der ist es ja
du entscheidend. Da musst du in der Kurve richtig
da musst du deinen fetten Arsch verlagern in der Kurve. Woo.
Aber du musst den Bob ja anschieben, du bist ja gerade so, als würdest du sagen,
ja, das macht der Anschieber. Das macht der Anschieber.
Es schieben alle an.
Nein. Ja, du hast recht, du hast recht, aber einer macht den, der Letzte macht
die Tür zu.
Im Viererbob ist der Letzte, der Anschieber, wirklich der das meiste macht, glaube ich jetzt mal so. Hört sich das überzeugend an?
Oder? Nee, aber ich finde, wir haben ja wieder mal bewiesen, dass wir uns hervorragend bei keiner Sportart außer Fußball auskennen. Ich habe schon den nächsten Spin-off. Wir gucken uns Sportarten an und versuchen, die Regeln zu verstehen. Sportart Nummer 1, mit der wir beginnen, ist Cricket.
Oh Gott.
Ich habe bis jetzt nicht den Hauch einer Ahnung, was genau
ich
die da
war
machen
schon mal,
müssen.
Leute, ich war schon mal Cricket im Stadion gucken, in England, ohne Scheiß. Das ist ja in England und in Indien eine Volkssportart.
Hast du gehört, dass das ganz viele auf Weihnachtsfeiern spielen?
Nein, niemand spielt den Scheiß auf Weihnachtsfeiern, weil die alle curlen sind.
Geh mal vor die Tür. Jede Weihnachtsfeier, die ich sehe, Cricket.
Also pass auf, ich erkläre euch das ganz kurz. Mit meinem Halbwissen. Es stehen ja so,
ja.
Ich finde das auch ganz komisch. Also man hat erstmal so einen Löffel in der Hand, so einen Schläger. Wie so, der sieht aus wie ein Schwert, aber es läuft eigentlich geradezu, so ein Holzbrett. Ja, nimm
Paddel.
Ja, so ein Paddel.
Ja, ein Pizzaschieber.
So ein Pizzaschieber, genau. Und du stehst also, wenn du dieses Paddel in der Hand hast, hast du hinter dir an den Hacken drei senkrechte Stäbe stehen und auf diesen senkrechten Stäben ist in der waagerechten der vierte Stab draufgelegt. Und der Gegenüber, der Werfer, der hat also die Aufgabe, diese drei Stäbe kaputt zu werfen. Da stehst du natürlich vor und musst mit deinem Paddel den Ball wegschlagen. Und der Schläger, so weiß, zumindest habe ich das so gelernt, darf auch nur, der darf nicht wie so ein Handballspieler werfen, sondern der muss aus einem gestreckten Arm, der muss praktisch so schleudern. Also,
das sieht komplett bescheuert aus,
wirklich
wenn die da anhoppeln und werfen.
Aber die drehen diese Dinger da an und wie Baseballspieler, also wie Baseball im Prinzip.
Aber der Paddelmann, der
muss noch rennen.
Zimmert das Ding ja nicht wie beim Baseball irgendwie ne, zu so einem Home Run, sondern der hält das, der hält dieses Paddel ja so nach unten irgendwie.
Ja, es kommt drauf
blockt
an.
Blockt damit nur.
Also wenn
ich glaube, der Wurf muss einmal auf dem Boden aufkommen oder nicht?
Ja,
oder
der titscht einmal oder vor. Muss? Der muss, glaube ich, vorher einmal auftitschen und dann muss der geschlagen werden und dann muss der rennen. So, bis die andere Mannschaft, die ist ähnlich wie beim Baseball aufgestellt ist, den Ball wieder zurück zu ihrem Centerspieler, der den Ball geworfen hat, wirft. So kann auch komplett falsch sein, aber so habe ich das verstanden. Und ich verstehe nicht, wie man das geil finden kann.
Aber doch, das verstehe ich total. Das ist ja, das ist einfach für mich eine Variante von Baseball, wenn du willst. Das werde ich wahrscheinlich geköpft von irgendwelchen Cricket-Hardcore-Fans, aber für mich ist es einfach wie eine exotische Variante, aus unserer Sicht exotisch in anderen Ländern. Die gucken sich natürlich Baseball an und sagen sich, was ist das für ein Quatsch?
Das aber ist ja schon die langweiligste Sportart der Welt.
Das ist eine exotische Variante von Baseball. Baseball ist doch nicht langweilig, Baseball ist geil. Baseball ist aber auch, ja, aber es ist auch so ein bisschen das Feeling, was du da, du gehst da ins Stadion und du verbringst den ganzen Tag mit deiner Familie da, das Happening, ja. Ich war ja da, als wir in L.A. waren und wo, ich habe ja letztes Mal von dem Screen da erzählt und das ist so, du gehst da mit deiner Gesamtverbindung, die sitzen dann nicht da im Publikum und verfolgen dieses Spiel, so wie wir in Deutschland, weiß ich nicht, Fußballspiel verfolgen, sondern die gehen dann einen Burger essen oder einen Hotdog, den es dann da gibt, gehen irgendwie nochmal ein bisschen spazieren da in dem riesen
Stadion. Ja, ich würde ja auch alles machen, damit ich nicht Baseball gucken muss.
Ja, es wird ja auch erst spannend dann, aber es ist schon, es gibt halt spektakuläre Geschichten. Es gibt spektakuläre Spielzüge und Geschichten beim Baseball, aber es gibt natürlich auch viel Leerlauf. Das stimmt schon.
Ich glaube, beim Cricket ist der Ball auch so komisch. Der ist nicht rund, sondern, glaube ich, oval, meine ich. Dass der so eine ganz komische Form, wenn er auftitscht.
Wenn ihr euch aussuchen könnt, also ihr werdet nochmal jung, ja, versucht es euch mal auszumalen. Ihr könntet nochmal eine Sportart lernen. Was würdet ihr jetzt nochmal wählen?
Also Golf macht richtig Spaß,
glaube ich. Synchronschwimmen.
Ach komm schon, jetzt mal ernsthaft.
Also muss man damit dann später Geld verdienen oder muss es einfach nur Spaß machen?
Spaß machen.
Spaß machen.
Okay. Jochen, dann sag ich, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, du wirst niemals mit einer Sportart Geld verdienen. Never, egal welche sie aussieht.
Stell dir nicht vor, 2 Meter groß, 130 Kilo schwer am Band. Ne, mit diesem Band bei der rhythmischen Sportart.
Ja, aber da hättest du doch gar keinen Bock drauf, glaube ich dir nicht.
Wer sagt das nicht, vielleicht macht mir das ja Spaß. Beliebige Sportart, Fußball, ganz ehrlich. Ich habe nie Fußball im Verein gespielt und habe das irgendwie immer bereut. Stattdessen habe ich Handball gespielt, ich Trottel.
Geilste Sportart ever.
Fußball.
Nee. Fußball finde ich eine gute Antwort. Habe ich auch tatsächlich nie im Verein gespielt, aber ich habe immer sehr viel Fußball gespielt.
Hast weil du man das halt im immer Verein Fußball gespielt, spielt.
Bitte?
Hast du das im Verein gespielt, Fußball?
Fußball, nee. Handball habe ich im Verein gespielt.
Ich weiß, ich hab alle möglichen Sachen mal gespielt, aber hätte ja sein können, dass du auch mal Fußball gespielt hast.
Ich habe im Fußball, bei der Renania Pinte in Düsseldorf-Unterrad mal in der Thekenmannschaft gespielt. Oh Gott, da war ich 16 und dann wollten wir mal. Es war so asozial.
Du bist ja das Nächste, was wir an einem Bundesligaspieler haben in unserem Podcast.
Aber es war
mit 16 Jahren in der Thekenmannschaft vom Renania Unterrad.
Das war so asozial, dass mir Mitspieler unter der Dusche auf die Fresse hauen wollten. Also kannst du dir das vorstellen? Das war einfach.
Was? Warum? Kann ich mir vorstellen.
Das war so. Ich weiß es doch. Okay, ja, nur stimmt. Assis da drin waren. Mich hat einer mitgenommen. Also okay. Meine Freund, meine Schwester hatte früher einen Freund, der Peter. So, Peter. Und der war in dieser Mannschaft und hat gesagt, hör mal, wenn du Lust hast auf Fußball, dann komm doch mal mit. Aber die Kollegen sind nicht so einfach. Und dann bin ich da einmal mitgegangen und wollten mir an die Wäsche. Weiß ich auch
einfach
nicht.
Einfach so.
Weil ich am Gymnasium war.
Ja, das kenne ich aber. Das Problem hatte ich auch beim Basketball. Ja,
die haben gesagt, den Professor hauen wir gleich eine rein. Ich habe nichts gemacht. Wirklich, ich war 16.
Du warst in der Gruppe der Professor?
Ja. Geil.
Das ist geil.
Oh Gott.
Welche Sportart würdest du denn gerne machen?
Zur Perfektion. Ja, oh Gott.
Nicht zur Perfektion, Kampfsport. Einfach auf welche Sportart hättest du Bock gehabt? Nicht zum Geld verdienen, ach so. Nicht zur Perfektion. Einfach nochmal, was hättest du gern nochmal gemacht?
Dann Fußball.
Und du denkst, ach schade, der Zug ist jetzt abgefahren. Ja, Fußball. Mhm. Ja, Fußball hätte ich auch.
Football. Ja. Football, glaube ich, hätte ich da noch. Jetzt gibt es in meinem Dorf gibt's jetzt einen Footballverein und früher gab es den nicht. Was hätte ich drum gegeben, wenn es damals einen. Ich hätte wohl nie das Geld für die Ausrüstung gehabt, aber was hätte ich drum gegeben, als Jugendlicher Football spielen zu können?
Ja, vor allem, du hättest ja auch nicht. Die perfekte Statur gehabt dafür.
Ja, aber bei uns gab es das nicht.
Was hättest du denn dann
für. Erst in Düsseldorf und da war es für mich nicht so easy. Mit dem Taschengeld hinzukommen.
Für eine Position dann gespielt. Da gibt es ja dann die Leute, die schnell laufen können und da vorne den Ball fangen. Dann gibt es die Leute, die
nur. Also ich habe ja mal eine Zeit lang so ein bisschen Football gespielt. Und da habe ich Tight End gespielt oder Defensive End.
Das ist ja, so auf der Playstation.
Von der Statur her.
Was?
Nee, ich habe tatsächlich mal Football gespielt. Das ist ja jetzt nicht so ganz abwegig, oder?
Dass du Sport machst, zudem noch einen Mannschaftssport, in die Kabine gehst, dann mit den Leuten in Huddle gehst, ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht.
Natürlich. Gemacht. Meine ganze Schulzeit über habe ich nur Sport gemacht, also alle möglichen Sportarten, Mannschaftssportarten.
Okay, krass.
Noch dazu Leichtathletik.
Und dann in so einer Uniform, so einer Baseball-Uniform mit Schulterpolster, Helm und so.
In einer Baseball-Uniform beim Football?
Football, nee, habe ich Baseball gesagt, ich meine Football-Uniform. Und dann hast du so richtig hinten die Gegner weggeräumt. Brumm.
Naja, es kommt halt auf an, welche Position du spielst. Als Tight End lockst du halt ein bisschen, tackelst ja nicht.
Was heißt, du lockst ein bisschen?
Blockst.
Ach so. BL. Blocks. Blocken. Okay.
Aber das heißt, du schiebst Spieler aus dem Weg bei einem Laufspielzug. Vereinfacht gesagt.
Ich glaube, das ist schon geil, die Leute da so vom Feld zu pflücken, wenn du da in so einer Uniform steckst und einfach so ein Kampfgewicht von 130 Kilo hast und die richtig treffen.
Ich hab mal so ein Football-Training mitgemacht im Rahmen von, ich glaube, das war irgendein Madden-Spiel zu Giga-Games-Zeiten und da wurden wir eingeladen, irgend so ein Football-Training mitzumachen. Und das war von den Cologne Centurions, damals noch NFL Europe. Und das war so scheiße anstrengend. Das war so krass. Also das sind ganz schöne Maschinen. Muss man sich.
Ja, das ist ja hier noch harmlos. Also, was die in den USA, was die für Athleten haben, die da in Football-Teams stecken, das ist Wahnsinn. Da sind ja auch ganz viele Leute dabei, die auch noch irgendwie tracken, also die Leichtathletik machen. Oder die Basketball oder so gespielt haben, die haben ein Tempo und eine Sprungkraft und eine Kraft, die Kerle, das ist total irre.
Das da gab es doch mal so ein Video, wo die gezeigt haben, wie so ein normaler Wide Receiver, glaube ich, im Vergleich zu einem normalen Typen rennt. Kennt ihr dieses Video?
Ja, es gibt ein paar davon.
Ja, und also die zeigen dann erst, erst läuft der normale Mensch los und dann läuft quasi im Hintergrund, also es ist nicht, die sind nicht zeitgleich gelaufen, sondern die haben den dann so drüber gelegt, wie dieser Ghost bei Mario Kart, den man hinterherfahren kann. Und es ist einfach so knapp, so krass, wie der normale, gut trainierte Otto-Normal-Typ rennt und dann einfach von so einem Ferrari eingeholt wird. Und das sind so Dimensionen, ja, das fällt einem halt nicht so auf, weil man guckt, wenn man Football guckt oder auch wenn man NBA guckt oder so, dann fällt einem das nicht auf, weil alle da schnell sind oder weil alle groß sind. Ja. Dir fällt auch nicht auf, wie groß die alle sind, es sei denn, sie stehen direkt neben dem Schiri bei der NBA, weil alle halt so groß sind. Und dann denkst du so, ach, der hier, Michael Jordan ist ja klein. Dann stehst du neben Michael Jordan, stellst fest, ach fuck, der ist ja auch 1,98. Also die Dimensionen sind halt krass.
Die haben Leute gehabt, ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, aber ich weiß, in den 80ern war es so, dass es olympische Goldmedaillengewinner im 100-Meter-Sprint gab, die Footballverträge hatten, also die in der NFL gespielt haben. Bei den Raiders gab es mal einen zumindest. Da kann ich mich dran erinnern. Also nur mal, um so eine Idee zu haben, wie schnell die Typen sind. Das sind halt Leute, die 100 Meter in 10 Sekunden ein bisschen drüber, ein bisschen drunter laufen können. Und sowas.
Usain Bolt wollte doch auch Profifußballer werden.
Fußballer. Ja, gut, kann sein. Aber allein, was der an Tempo zum Football mitgebracht hätte, bei seiner Größe auch, das hätte ihn zu einem guten Kandidaten gemacht, der
apropos, viel Geld hätte verdient. Apropos können. Läufer, da muss ich ja echt meinen höchsten Respekt zollen. Das finde ich auch eine ziemlich langweilige Sportart. Also 100 Meter laufen. Weil ich habe das, also aus meiner Sicht, ich habe das so gehasst im Sportunterricht, dieses Schnelllaufen auf kurze Distanz. Ich war so schlecht und fand das auch so unspektakulär scheiße. Weil es auch immer Leute gibt, die schneller sind und die dich dann auslachen hinterher, weil du so ein Lahmarsch bist. Habt ihr früher da auch in diesem Startblock gestanden und hatte keinen Bock?
Ich habe das gerne trainiert, ehrlich gesagt. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich auch ein bisschen Football gespielt habe, ich habe das nicht so lange gemacht, weil ich dann Rückenprobleme hatte und aufhören musste. Aber ich habe so in den 2 Jahren, so um den Dreh rum, wo ich ein bisschen Football gespielt habe, habe ich halt auch speziell Sprint und natürlich Muckibude und so, aber auch Sprinttraining gemacht. Und mir hat das schon Spaß gemacht, weil man halt so gut messen kann, wie man sich verbessert. Wie man halt im Laufe der Zeit irgendwie schneller wird. Ich bin natürlich nicht ansatzweise bei solchen Zeiten gelandet wie die Profis, aber wenn du halt die 100 Meter irgendwie erst in, keine Ahnung, 13 Sekunden läufst und dann läufst du sie irgendwann in 12.0 oder 11.9 oder so, dann macht es halt Spaß, so eine Verbesserung zu bemerken.
Ja, ich habe Leichtathletik immer gehasst und ich musste es an der Sportuni, ich habe ja mal eine Zeit lang Sport studiert und dann musste ich da mein sportliches Probedeutikum machen. Hey, wie was?
Wusste ich gar nicht.
Also, wieso klingst du denn da so unglaublich?
Nee, wusste ich nicht. Oder hattest du das schon mal erzählt?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich es erzählt habe. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal Sport studiert und musste da in Frankfurt an der Sportuni mein sportliches Probedeutikum. Man muss ja auch einen Cooper-Test machen und so einen Scheiß. Und ich hasse Leichtathletik. Ich hasse eigentlich alles, was einfach nur so gegen Zeit oder was so messbar in dem Sinne ist. Weitwurf, Weitsprung. Kann ich alles nicht ab. Ich brauche einen Ball und ich brauche. Im Prinzip so eine irgendeine Form von Competition. Und ich weiß, natürlich gibt es die Competition im Sinne von, dass du vergleichst, wer weiter springt, wer schneller läuft und so weiter. Aber ich brauche mir fehlt da noch so diese taktische Komponente, dass ich irgendwie nach rechts antäuschen kann und nach links gehe oder so. Oder dass ich entscheiden kann, ich schieße jetzt oder schieße ich später oder schieße ich gar nicht, sondern passe ich. So diese ganzen Mechaniken fehlen mir immer bei diesen Zeitsportarten oder so. Aber wenn ich mir eine Sportart noch aussuchen könnte oder noch mal jung wäre, wäre es entweder Boxen oder Eishockey. Wären die zwei,
Boxen die ich auch am nicht schlecht
machen würde.
Das sind beides gute Sportarten, die du gesagt hast. Eishockey finde ich auch
geil. Eishockey, nee, Boxen, wär ich,
wenn dein Hirn halt Eishockey mit 40.
Ja, nur wenn du aufs Maul kriegst.
Ja.
Aber du wirst ja nie getroffen wahrscheinlich.
Ich habe als wie alt war ich da? Ungefähr 12 oder 12, 13. Da wollte ich in den Eishockey-Verein gehen. Ich war immer ein riesen Eishockey-Fan, hatte ja auch eine Dauerkarte und alles von damals von den Löwen in Frankfurt. Und das ist aber dann auch einerseits ein sehr teure Sportart gewesen, weil das ganze Equipment und so weiter, was du da brauchst, ist schon enorm, geht enorm ins Geld. Erst recht, wenn du noch wächst und das irgendwie verschleißt und da rauswächst. Und zum anderen war das Training immer sehr weit außerhalb von Frankfurt. Du hast dann so eine riesen Tasche, diese Eishockeytaschen mit deinen Schlittschuhen und Schlägern und Schonern und allem drin. Und da hätte mich quasi meine Mutter immer hinfahren müssen und abholen müssen oder dann da bleiben müssen. Und das war unrealistisch zu dem Zeitpunkt. Und die haben vorausgesetzt, was ich ein bisschen komisch fand, dass du schon mehr oder weniger perfekt Schlittschuh laufen kannst. Was halt einerseits kann ich das verstehen, weil du gehst ja auch nicht in den Fußballverein und willst noch lernen, wie man läuft. So, aber auf der anderen Seite ist es halt, was ich gehofft habe, dass ich da lerne. Aber die haben halt gesagt, nee, musst du halt in die Eissporthalle gehen und selber üben, bis du fließend vorwärts und rückwärts fahren kannst. Und dann kannst du zu uns kommen, weil die natürlich richtiges Training da machen und dann keine Zeit haben, dich irgendwie hinzustellen, sagen jetzt einen Fuß vor den anderen, während die anderen irgendwie versuchen, aufs Tor zu schießen. Verstehe ich ja auch, aber war halt auch nochmal so ein Ding, wo ich dann echt nicht so den Ehrgeiz hatte, irgendwie jeden Tag alleine
eine
Schlittschuhlaufen beizubringen.
Aber das macht so Bock, auf diesem Eis zu stehen, diesen Schläger in der Hand zu haben und wenn du dann mal so ein Puck aufs Tor feuerst und du triffst den mal von 100 Mal einmal richtig und der flattert dann so ins Netz, das ist schon geil. Aber es ist auch sau anstrengend. Hast du Eishockey
gespielt?
Nee, aber ich habe ein oder zwei Mal durfte ich mal so mitspielen mit so richtiger Ausrüstung und so einem Schläger. In Neuss.
Ich wette mit dir, dass du den Puck gar nicht hochkriegst, wenn du schlägst, Jochen. Wette ich mit dir.
Was meinst du mit hoch? Vom Eis?
Ja, wenn du einen richtigen, also einen Schlenzer vielleicht, aber wenn du einen richtigen Schuss machst, kriegst du den Puck gar nicht hoch, dass der hochfliegt.
Ach so, ja.
Super schwer.
Das ist schwer,
wenn du auf dem Eis stehst, weil du brauchst einen super, also du brauchst einen richtig festen Stand auf dem Eis, was für einen Anfänger schon mal unglaublich schwer ist. Und du brauchst eine richtig gute Schlagtechnik, damit der Puck auch hochfliegt. Und wenn du dann noch Eishockey-Handschuhe anhast, die richtig klobig sind, ist gar nicht so leicht. Ich hatte dann einen Kumpel, der bei den Löwen in der Jugendmannschaft gespielt hat. Und mit dem war ich im Winter viel Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen. Der hat mir ein paar Sachen beigebracht, unter anderem Schlittschuhlaufen und so. Und es ist so eine geile Sportart, wenn man, also ich kann es ja nicht, aber dem zuzugucken, wie der sich auf dem Eis bewegt hat.
Wahnsinn, ja.
Mit einer Eleganz und mit einer Leichtfüßigkeit, die Richtungen gewechselt hat und abgebremst hat und so komplett, einfach so wie wir normale, also so wie wir normal laufen, aber das halt auf dem Eis. Und das ist ja auch, Eishockey ist zum Beispiel auch so eine Sportart, die, wenn du sie live anguckst, also erste Liga oder DL, erste DL-Liga oder zweite DL, wenn du das live anguckst, ist es 10.000 Mal geiler als am Fernsehen. Das ist so eine Sportart, in die verliebst du dich, wenn du es live guckst, und am Fernsehen denkst du dir so, ja, geht so. Mhm. Also Eishockey ist schon geil. Und Boxen ist halt,
ich fand's halt auch früher immer unglaublich anstrengend zu gucken, weil halt die Bildqualität und Framerate von 80er Jahre Fernsehübertragung halt katastrophal schlecht war, um überhaupt irgendwas sehen zu können.
Ja.
Also der Puck ist halt 4 Pixel groß gewesen in diesen, es war ja unter 800 mal 600 die Fernsehauflösung, und das war halt einfach unglaublich zuschauerunfreundlich zum Gucken.
Total, ja. Die hatten ja auch so mit Technik rumgespielt, glaube ich, wo dann so, wenn ein Schuss kommt, dass sie dann so eine Linie sich noch hinterherzieht, dass man den überhaupt, genau, damit du überhaupt siehst, wo der Puck lang fliegt und so. Wurde dann aber, glaube ich, wieder abgeschafft.
Wobei, also
ja, aber live ist es geil.
Die Weltmeisterschaften habe ich immer ganz gerne geguckt, mit den, wenn die Russen gespielt haben und dann Deutschland gegen Russland oder die Sowjetunion ja damals noch gespielt hat und man immer froh war, wenn Deutschland A, ein Tor macht und B, nicht zweistellig verliert. Das war schon,
das war selten genug.
So ein Gewinn.
Ich war früher, habe ich glaube ich schon mal gesagt, immer bei den Ratinger Löwen, die waren damals in der Bundesliga, live gucken, das war auch, oder waren die zweite Liga, ich weiß gar nicht mehr, und das war auch schon ziemlich geil. Und dann wurde aber irgendwann der Abstieg abgeschafft. Und das fand ich dann so bescheuert, dass du praktisch nur noch, dass du nicht mehr absteigen konntest.
Also wie den US-Ligen.
Ja, und so 300 Spiele in der Saison, das fand ich so abtörend. Schlimm.
Aber ich überlege, und ich spiele wirklich mit dem Gedanken, mich noch im Boxverein anzumelden, weil ich habe so ein gewisses, ja, nennen wir es jetzt mal Aggressionspotenzial.
Nein.
Und,
stimmt nicht.
Und ich überlege, und ich bin ja mega Kampfsport und Box und MMA oder UFC-Fan und so. Und ich finde Boxen so eine geile Sportart. Schon immer, schon als Kind, früher in den 80ern, bei Ringfrei auf Tele 5 immer die Kämpfe geguckt von Mike Tyson und so. Und aber die Überwindung. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, jetzt so lauchig, wie ich aussehe und mit der Puste, die mir nach 3 Treppenstufen ausgeht, irgendwie so vorstellig zu sein, ich komme in so ein Boxgym, ich stelle mir das vor wie in so einem Film, in so einer Garage, wo im Hintergrund irgend so ein vernarbter, gesichtstätowierter Boxtrainer ist, der schon alles erlebt hat, und dann komme ich da so hin, ja hallo, ich bin's. Der Eddie, ich wollte mal fragen, so, ja, sag mal, kann man hier sich so anmelden? Gibt's hier so ein, kann man mal ein Probetraining machen? Und er guckt, mustert mich so an, sieht mich so und denkt so, wer bist du, E.T. oder was? Wie siehst du denn aus? Und ich so, ja, ich wollte nur mal, ja, vielleicht kann ich ja auch mal hier so ein bisschen boxen und so.
Dann drückt er dir erstmal so.
Sag mal, was du kannst.
Erstmal so Handeln.
Dann setzt er mir diese Pads da auf den Kopf. Und dann boxt er mir einmal da in den Bauch, um zu gucken, ob ich was ab kann. Dann kotze ich direkt in den Ring, fange an zu weinen.
Ja, das solltest du mal machen.
Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie, ich traue mich nicht. Aber
hast du denn schon mal Boxhandschuhe und in diesen, wie heißt denn diese, die Pratzen von den Trainern, die dir denn so, hast du mal reingeschlagen?
Pets, ja.
Oh,
ja, ich habe ja.
Hast du das früher gemacht, oft?
Ne, ich habe was anderes. Ich habe ja mal so Wing Chun gemacht, so Selbstverteidigung. Und da boxst du ja auch oder schlägst du ja auch in so Pratzen rein. Aber mit so, nicht mit richtigen Boxhandschuhen, sondern mit so leicht gepaddeten, ich weiß nicht, so, wie nennt man das denn? Faustschutz. Hm. Aber nicht so richtig, also ich habe noch nie richtiges Boxtraining gemacht, aber ich hätte Bock drauf, aber ich traue es mich nicht.
Es gibt ja so eine so ein Zwischending zwischen Fitness und Boxen, angesagt gerade, so zum Abnehmen. Da hast du dann praktisch...
Tabo.
Keine Ahnung, wie
Billy
das heißt.
Blanks.
Nee, da hast
Billy
du aber
Blanks, ich wollte es gerade sagen.
Da hast du aber praktisch Boxhandschuhe an und kannst du die Bewegung machen und schlägst in so Pratzen, aber es
Jochen
ist nicht
so... Jochen hat den Tabo-Stop von Billy Blanks gesehen.
Wer ist denn Billy Blanks?
Kennst du nicht mehr Billy Blanks Tabo?
Nein.
Das war auch in den 90ern. Der hat doch diese... lief auch hoch ja. und runter die Werbung.
Nee, kann ich mich nicht erinnern.
Und er hat halt so... Im Prinzip halt auch so ein Fitness-Ding, wo du halt so eine Art Schattenboxen machst. Und das hat er irgendwie erfunden. Und der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob der Stuntman, Schauspieler, irgendwas ist, in irgendwelchen Klopperfilmen in den 80ern und 90ern hat er mitgespielt und hat dann mit Videokassetten von Tabo irgendwie sein Vermögen gemacht.
Mit Videokassetten? Geil.
Ja.
Das ist super.
Wieso schließt sich der Kreis zum Anfangsthema, ne? Über den Videokassetten.
Karate Tiger 5, König der Kickboxer, hat er mitgemacht.
Nice.
Aber ich stell mir das, Eddie, aber ohne Scheiß, wir kommen dann gerne mit, wenn du zum ersten Mal Boxtraining kriegst und du da im Ring stehst mit diesem Helm auf und dich vermöbeln sie alle.
Die Ausdauer ist das Problem. Du hältst ja keine 3 Minuten Boxen durch.
Ja, das ist das Problem. Du müsstest erstmal ultrahartes Cardio-Training machen, um überhaupt die Fitness zu haben für diese Sportart. Aber ich hätte schon Bock.
Ich meine, selbst bei den Profis sieht man, also zumindest bei den Schwergewichtern sieht man das ja teilweise, dass die nach wenigen Runden, dass denen schon langsam die Puste ausgeht. Wie wäre das dann erst bei Leuten wie dir, mir, Jochen, die halt nicht ansatzweise diese Grundfitness haben, die man dafür braucht?
Aber das wäre ja auch, das könntest du dir dann ja aneignen. Also schön Seil springen und so den ganzen Tag. Keine Ahnung. Ich romantisiere das so ein bisschen. Aber ich hätte irgendwie, wir haben ja nur überlegt, was würde man nochmal machen oder so. Am Ende des Tages macht man es eh nicht, weil man halt Netflix hat. Aber die Idee, das zu machen.
Also wir fassen das jetzt nochmal zusammen. Wer ein Boxweltmeister uns zuhört, ein Cricket-Bundesligist, Schwimm-Olympiateilnehmer, Cricket-Olympiateilnehmer oder Fußball-Bundesligist.
Wir haben einfach nur gesagt, irgendein Olympiateilnehmer.
Genau, dann gerne hier melden. So, bevor es zum Rätsel geht, ganz kurz noch das hier.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Ich gucke gerade so an mir runter, Eddie, was sehe ich da? Eine dicke Plauze.
Eine dicke Plauze.
Ohne Scheiß, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Jetzt haben wir schon Ende Januar, also fast Anfang Februar. Ich habe echt, ich muss was tun. Ich muss Gewicht verlieren. Hast du eine Idee?
Ich habe natürlich eine Idee für dich, Jochen. Und zwar von der Techniker-Krankenkasse gibt es jetzt TK-Fit in der TK-App, die wir auch schon mal hier beworben haben. Und bei TK-Fit, das ist eine Funktion in der TK-App, bei der es spannende Challenges gibt, um eben noch mehr Bewegung in den Alltag zu bekommen. Und zwar belohnen die wirklich mit Bonuspunkten, wenn du und dein fauler Hintern sich mal bewegen. Ja?
Das heißt, also ich bewege mich und kann noch was sparen. Sehr gut.
Ja, nicht nur sparen, sondern du kannst halt wirklich Zusatz, nicht Funktionen, aber du kannst sozusagen Zusatzleistungen dir erarbeiten, wenn du ordentlich Sport machst. Also ich erkläre es dir mal. Ja?
Ja.
Also wenn du zum Beispiel in 10 von 12 Wochen jeweils es schaffst, 60.000 Schritte zu gehen.
Oh.
Ja. Und dann und das dann und die eingibst in die TK bei TK Fit in die Fitnesslektion, da dann das alles beantwortest, dann kannst du dir 500 Punkte im TK-Bonusprogramm sichern. Und was macht das TK-Bonusprogramm? Also das spornt dich natürlich einerseits an, da eben überhaupt dran teilzunehmen.
Motivation ist wichtig.
Mhm. Und bietet dir dann eine Gesundheitsdividende, mit der du zum Beispiel erweiterte zahnmedizinische Leistung bekommst. Zum Beispiel so wie eine professionelle Zahnreinigung, die, wie man weiß, ja extra kostet, könntest du dann darüber begleichen. Oder Zahnersatz, Zahnkronen und sowas. Jetzt nur ein Beispiel.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, finde ich super, weil es lohnt sich einerseits, weil du deine Plauze los wirst und es lohnt sich nochmal, weil du eben noch mehr Leistung bekommst.
Haben die denn so auch so
der Techniker?
Haben die denn auch so Experten am Start, wo ich sagen kann, okay, da ist jemand, der macht mir von mir aus auch Übungen vor, damit ich nicht so wie so ein Dovi dastehe. Ja? Also leitet
ja, also ich
mich
bin
an.
Ja auch keine ich bin ja auch kein Experte, was Joggen und Laufen angeht, aber da gibt es natürlich auch viele Sachen, die man falsch machen kann oder die man nicht so richtig weiß, und da haben die in der TK-App natürlich auch vorgesorgt, nämlich in 12 Videolektionen lernst du Schritt für Schritt, warum Laufen denn überhaupt eigentlich so gesund ist, und es wird dir alles schön beigebracht von einer Personal Trainerin, Inga-Lena Schönburg-Heug macht das, eine Sportwissenschaftlerin, die das alles nochmal ganz dediziert erklärt, und ist wirklich eine super Sache, ist alles in der TK Fit App enthalten.
Genau, und die Webseite dazu ist dietechniker.de. Übrigens, die Techniker, die ist seit vielen, vielen Jahren Deutschlands beste Krankenkasse, also wurde von Fachmagazinen wie zum Beispiel Focus Money ausgezeichnet, und das zum 14. Mal hintereinander. Also da weiß man, dass es auch Experten sind, die kennen sich damit aus, und das ist dann gut für euch und gut für meine Plauze. Und jetzt geht's zum Rätsel. Ist soweit, oder?
Wir bleiben beim Boxen quasi. Hm. Seid ihr bereit?
Jo. Ich bin bereit.
Was verkaufte Sylvester Stallone für $40, nur um es später für $15,000 zurückzukaufen?
Du darfst zuerst, Jochen.
Es war ein Gegenstand?
Ja. Im Gegensatz zu was?
Nee, es war ein Gegenstand.
Im Gegensatz zu einem Recht oder einem Lied oder
genau,
einem
genau. Songtext? Es war jetzt keine Lizenz oder so. Es war schon was, man in die Hand nehmen kann. Nee. Ja? Okay.
Ja.
Okay. Ein Gegenstand, der in eine Hand passt?
Nee.
Es war aber, was auch immer es war, schon mal in seinem Besitz.
Ja.
Und dann hat er es verkauft.
Gehörte ihm.
Und, ja. Es gehörte ihm und es hat den Besitzer gewechselt.
Ja.
Der Zeitpunkt, wo ihm das gehört hat, war das in den 80ern?
Nee.
Ach so, okay.
Es hat ja einen unglaublichen Wertzuwachs gehabt. Dieser Wertzuwachs, ist der entstanden, weil es in seinem Besitz
nicht
war?
Nicht notwendigerweise. Hast du zugehört? Nicht notwendigerweise.
Ja, ich überlege gerade, ich brauche ein bisschen länger. Aber der hat doch, aber für jemanden ist es ja mehr wert gewesen. Für 15.000 hat er es ja verkauft. Und für 40 hat er es doch
gekauft.
Genau.
Verkauft. Umgekehrt.
Ja. Ach ja, stimmt. Er hat es gar nicht verkauft, er hat es gekauft.
Er hat es erst verkauft und dann gekauft. Das war die Frage.
Ja, ja, okay. Ich hatte jetzt. Okay. Und es war ein großer Gegenstand. Also war das ein Gegenstand, der größer als er selbst
war? Moment, du hast gefragt, war es so klein, dass es in der Hand passt? Und da haben wir gesagt, größer. Daraus folgt nicht, dass es ein großer Gegenstand ist.
Okay, war es mehr als 10 Kilo?
Ja.
Aber unter 50 Kilo?
Ja.
So dazwischen, so 40?
Ich habe es nicht gewogen, okay. Also ich würde sagen, ein bisschen unter 50.
Okay, man kann es also problemlos, man kann es aber noch tragen, so, wenn man sich anstrengt.
Kommt auch an, wie viel Kraft man hat.
Okay, in Sylvester Stallone wird es wahrscheinlich noch getragen haben. Ist das ein Alltagsgegenstand?
Geht in die falsche Richtung, würde ich sagen.
Okay.
Ist es ein Gegenstand, der mit Strom funktioniert?
Oh. Nee. Wie sage ich das jetzt, ohne zu viele Tipps zu geben? Also ich habe Gegenstand nur deshalb bejaht, damit ihr nicht bei unsachlichen Dingen seid. Ne? Also bei sowas wie Rechte, und so weiter und so fort. Man kann es anfassen, wollte ich damit sagen. So, das ist jetzt der Tipp. Mehr kann ich nicht als Tipp geben.
Bin ich dran oder ist Eddie noch dran?
Du bist dran.
Ähm, Hat er ihn zum Boxen benutzt in irgendeiner Form? Braucht man den, um den Boxsport auszuüben?
Nee, braucht man nicht.
Hat der Gegenstand was mit einem seiner Filme zu tun?
Nee.
Ist der Gegenstand bei ihm zu Hause nützlich? Oder?
Ja. Nee.
Also es ist ein bisschen merkwürdig, dass du so bei diesem Thema Gegenstand so reagierst. Weil einerseits sagst du, kannst du dem sogar sagen, es ist unter 50 Kilo, aber trotzdem ist es für dich nicht eindeutig, dass es als Gegenstand...
Ganz genau, in die Richtung weiterdenken. Genau in diese Richtung darfst du weiterdenken.
Und er hatte es mal besessen, hat es verkauft, hat es dann zurückverkauft. Das, was er zurückgekauft, hat sich der Gegenstand in der Zeit verändert?
Bisschen. Aber nicht wesentlich, würde ich sagen.
Nicht. Gebrauchsspuren zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja, genau.
Ist der Gegenstand, nein, das hatten wir schon, warte. Ich bin so verzweifelt, ich wollte schon die Farben durchgehen, aber ist der Gegenstand rot? Anna, ist keine ernste Frage. Ist der Gegenstand rot?
Ich weiß die Farbe aber auch nicht. Ich weiß die Farbe nicht.
Na gut. Lass mal überlegen. Silvester. Ist das ein Gegenstand, der Sinn macht, wenn man weiß, dass es Sylvester Stallone ist? Also könnte das auch jeder andere sein, theoretisch, oder macht der nur in Zusammenhang auch mit Sylvester Stallone einen gewissen Sinn?
Es ist nicht für ihn spezifisch. Also nichts, wo du sagen würdest, das macht ja nur bei Sylvester Stallone Sinn oder so. In der Richtung nicht.
Bin ich dran?
Könnte auch Jochen sein oder ich sein.
Bin ich dran oder ist Eddie weiter?
Wie Sylvester Stallone. Du bist dran.
Es muss ja einen Grund gegeben haben, warum ihn der damals verkauft hat und warum der ihn so viel wert war, dass er ihn für so viel Geld wieder zurückhaben wollte. So. Vielleicht denken wir doch mal da, warum hat er ihn verkauft? Also ich gehe mal davon aus, er war sich... Nee, hab ich das schon gefragt, weil jemand sagen kann, hey, dieser Gegenstand ist von Sylvester Stallone, hat er an Wert zugenommen. Deshalb musste er so viel Geld wieder dafür bezahlen, als er es zurückgekauft hat.
Nee.
Sind wir da einen Schritt weiter.
Hattest du gesagt,
mit jeder Zeit bist du einen Schritt weiter, ne?
hattest du gesagt, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist?
Nee.
Oder hast du es nicht gesagt?
Habe ich nicht gesagt.
Dann frage ich einfach mal: Zwischen dem Verkauf und dem Kauf waren das weniger als 20 Jahre?
Ja.
Waren das weniger als 15 Jahre?
Ja.
Waren es weniger als 10 Jahre?
Aber ich habe keine Kaufdaten von der Transaktion. Okay. Ich kann nur so grob den Daumen gepeilt sagen, wie viel das ungefähr ist.
Also sagen wir mal zwischen 10 und 15 Jahre oder sowas.
Weniger als 10, würde ich sagen. Definitiv.
Und der Gegenstand, den hat er... Also ich sage jetzt nur Gegenstand, der Gegenstand der Frage sozusagen.
Ja.
Das Objekt, ich sage jetzt mal das Objekt. Das Objekt, das er zurückgekauft hat, war nicht exakt genauso wie, also Gebrauchsspuren oder sowas, also irgendeine Form von Veränderung hat da stattgefunden.
Ja. Wenn es jetzt ein Gemälde wäre, würde ich sagen, das hat er so gekauft, wie er es verkauft hat. Auch wenn es da bestimmt theoretisch Gebrauchsspuren oder so gibt, aber da würde man sagen, da erkennt niemand von uns einen Unterschied. Bei dem Ding wiederum würde ich sagen, sieht man vermutlich so den einen oder anderen Unterschied, aber nicht in der Art und Weise, die jetzt weltbewegend wäre.
Okay, also er hat etwas zurückgekauft, was ich zumindest irgendwie verändert hat. Also irgendeine Form von Gebrauch hat vielleicht stattgefunden oder Abnutzung oder sowas. Wer, na, wie frage ich das denn? Wo, hat er das zurückgekauft von einer Person?
Ja.
Und das, okay. Also, ja. Er hat etwas, hat er es von der Person zurückgekauft, an die er es auch verkauft hat?
Ja.
Also er hat etwas an eine Person verkauft und dann zurückgekauft.
Hm?
Also fast, das ist ja fast eine Leihe. In einer gewissen Weise.
Ja, aber es, also, ja.
Aber da, als zum Zeitpunkt des Verkaufs wusste er noch nicht, dass er das wieder zurückkauft. Das war, zu dem Zeitpunkt hat er es verkauft und hat sich gesagt, tschüss. Oder war klar, dass der, also, oder hat er gesagt, so, ich verkaufe dir das jetzt, aber in 10 Jahren kaufe ich es zurück.
Also ich glaube nicht, dass er einen festen Deal mit Zeitpunkt des Rückkaufs hatte.
Okay.
Sagen wir es so. Aber in die Richtung, also dass du näherst dich zumindest schon den interessanteren Fragen.
Ja, ich glaube, Jochen ist, ne?
Ja.
Es, als er es verkauft hat, war ihm wahrscheinlich auch nicht bewusst, dass es später dann mal so viel teurer werden würde. Ne? Jetzt kriege ich ein Nein. Ne?
War irrelevant, würde ich sagen.
Also was ist das, ja oder nein?
Das ist, ja sagen, das ist kein Nein.
Okay.
Ist aber auch kein Ja.
Hat er den Gegenstand verkauft? Hat er den Gegenstand verkauft und wusste, dass dieser Gegenstand später ihn nochmal interessieren würde? Damit, also wusste er oder hat er
die
schon.
Die Frage nicht gerade schon mal exakt so gehabt? Also er konnte nicht in die Zukunft blicken und ich kann es auch nicht, also aus seiner Sicht. Ich weiß nicht, was er gedacht hat darüber, aber.
Dieser Gegenstand, ist der veredelt geben, worden in irgendeiner Form mit Edelmetallen zum Beispiel?
Nein. Ein Tipp kann ich geben: schweren Herzens verkauft.
Okay. Schweren? Warum verkauft man denn schweren Herzens? Aber du bist dran, Eddie. 40.
Für wie viel? $40. Also kann es ja nicht ums Geld gegangen sein. Er hat etwas verkauft, aber nicht, weil er die Kohle oder so brauchte, sondern aus einem anderen Grund.
Mhm.
Nur der hat jetzt nicht die $40 gebraucht.
Der brauchte die.
Das glaube ich nicht.
Ich weiß es.
Fast. Konkrete Frage. Du bist nicht dran. Nein, du weißt es nicht.
Ich komme jetzt auch drauf.
Also er hat was verkauft, schweren Herzens, und hat es dann zurückgekauft.
Eddie, lass mich bitte.
Das, was er dort, das Objekt.
Mhm.
Ist das etwas, das... Das jeder kaufen kann, theoretisch.
Ja.
Warte.
Nein.
Doch, warte. warte. Ist das Objekt ein Lebewesen?
Ja.
Wolltest du das auch sagen?
Nee.
Ich bin ja ehrlich.
Ein Jahr lag mir auf der Zunge, dann hat mein Gewissen gesagt, mach's nicht.
Oh, ich glaube, ich habe die Story schon mal gehört, Alter. Warte. Ich habe das. Ich glaube, ich kenne die Story. Ist es. Ja. Ich glaube, ich kann auch lösen.
Oh Mann.
Ich überlege nur. Es war ein Tier. Ich weiß nur nicht, war es ein Affe oder bilde ich mir das ein, weil ich in Rocky einen Affen gesehen habe? Oder war es.
Verwechselst du den Michael Jackson?
oder war es irgendwas anderes? Ja, fuck. War es ein Affe?
Nope.
Also, ich weiß nicht, welches Tier, aber manchmal gibt es ja Situationen, wo man gerade kein Geld hat, zum Beispiel, weil man das Portemonnaie vergessen hat. Und dann nimmt man etwas, damit man irgendetwas bekommt, ärgert sich. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr mal Gedanken folgen?
Also, ich bin total gespannt, worauf du hinaus willst, nachdem wir gerade geklärt haben, dass es nur noch um das Tier geht.
Ja, aber ich will ja den Zuhörern mal die Situation erklären, in der er sich befunden hat. Das heißt, der steht zum.
Okay.
Pass auf, der wollte sich was zu essen kaufen. Steht da, bestellt sich gerade irgendwie einen geilen Burger für 40 Dollar. Einen großen geilen Burger. Ja, hallo, der ist
in den 70ern.
Großer Mann. Und dann will der bezahlen, sagt er: Scheiße, ich habe kein Geld. Aber ich habe diesen Affen, das ist ja kein Affe, diese Schlange hier zum Beispiel. Und gebt die dem.
Er kennt das nicht, ne? Das letzte Mal, als ich bei der Weihnachtsfeier Bowlen war, wollte ich mir 40 Dollar einen Burger kaufen, hatte kein Geld.
Mit einer Schlange.
Möchtest du meine Schlange sehen?
Ja, aber ich meine, warum verkauft man denn etwas für 40 Dollar, was einem am Herzen liegt?
Und darum geht es doch gar nicht, sondern warum er es verkauft hat, ist doch gar nicht die Frage, sondern was er verkauft hat. Und da wissen wir doch schon, dass wir im Tierreich sind.
Warum möchte ich doch mal wissen, warum verkauft man denn ein Tier?
Ja, sagt dir ja dann der Georg, wenn du das Tier errätst. Jetzt rat doch einfach ein scheiß
Aber
Tier.
Aber man muss doch die Umstände wissen. Warum verkauft man denn bitte schön ein Tier? Jetzt können wir ja.
Oh, Jochen.
Was hat er denn für ein Tier? Was, hat
kann
denn,
ich dir alles
was kann der für Tiere ich haben?
Tier
warte Jochen, mal, Sylvester Stallone hat bestimmt kein Hamster. Hamster hatte mit Sicherheit
Frag jetzt,
nicht.
Welches Tier?
Ich weiß, du möchtest lösen, aber ich bin ja jetzt dran und die Regeln sind so, dass ich jetzt logisch nochmal die Chance habe.
Aber du hast keine Frage gestellt, also bin ich dran.
Ich bin
das
dran.
Das ist jetzt so ein bisschen Stockholm-Syndrom hier, ne? Jetzt hält er uns als Geisel.
Alles klar, der hat seinen. Was für Tiere hat man? Ein Hund. Der hat seinen Hund verkauft.
Ja.
Habe ich es gelöst.
Jetzt wird er auch noch belohnt. Ja, du hast gelöst. Du bist einfach ein Genie.
So,
das ist so lächerlich. Ich mache die ganze Arbeit. Der labert nur Scheiße. Und dann schaut er ab mit dem bekanntesten Haustier der Welt, Alter.
Ja, warum nennst du das? Ist doch Affe, du Idiot. Ist doch klar, welcher Typ hat denn eine Affe?
Ich bin in Hollywood-Dimension. Ich habe halt schon einen Schritt weiter gedacht. Ich habe irgendwie, ich weiß es nicht.
George
Clooney hat ein Schwein. Michael Jackson hat eine Bubbles. Und da habe ich gedacht, der hat auch irgendwas.
So, und jetzt
deswegen waren die 70er relevant, weil das halt vor seinem großen Durchbruch war. Sylvester Stallone hat den Hund 1971 als Welpen gekauft, konnte sich später allerdings das Futter nicht mehr leisten, sodass er den Hund, das war übrigens ein Bullenmastiff namens Butkus. Und das Vieh um die 50 Kilo wiegt der Hund. Das heißt, er frisst auch eine Menge Futter, hat ihm quasi die Haare vom Kopf weggefressen. Dann hat er den Hund schweren Herzens vor einem Supermarkt verkauft. Als er das Skript für Rocky an den Mann gebracht hatte, machte er den Käufer ausfindig, der Stallones Situation ausnutzte und ihm 15.000 Dollar für seinen geliebten Hund abknüpfte.
Der ist nicht doof.
Doch das störte den Rocky-Darsteller wenig, er war jeden Cent wert, sagt er. Und ihr müsst überlegen, 15.000 Dollar in den 70ern? Alter. Ja, da haben wir, was haben wir da irgendwie so eine D-Mark zu Dollar 1:4 oder so gehabt?
Aber
dafür hätte sie den Haus kaufen können.
Aber der hat den doch schön hinterher nochmal einen auf die Fresse gehauen, oder?
Der
hoffentlich. Nee, dem Verkäufer. Was ist das für ein Arschloch? Nee, den Hund, ja, 15.000 Dollar. Schönes Rätsel,
aber da möchte ich nur mal fragen, ob da nicht ein Fehler dabei war. Weil wenn er den als Welpen gekauft hat, dann muss er sich doch schon ordentlich verändert haben in der Zeit. Auch was das Gewicht und alles
angeht. Ja, aber er hat ihn ja nicht als Welpen verkauft.
Ach so, ich dachte, er hat ihn als Welpen verkauft.
Nee, aber du hattest noch eine andere Sache im Kopf, glaube ich, bei Stallone, weil die Schildkröten, der hat noch die beiden Schildkröten aus dem Rocky-Film. In dem Film kommen zwei Schildkröten vor.
Ja, ja. Okay.
Und die hat er zumindest irgendwie in, keine Ahnung, 2016, 17 oder so lebten die noch und er hat sie noch besessen. Vielleicht hast du es damit irgendwie verwechselt. Für die Geschichte.
Ja, ich hatte irgendwie so ganz komische Bilder irgendwie im Kopf und Hund war mir irgendwie zu simpel. Ich habe irgendwie an was Exotisches. Krokodil hätte ich, glaube ich, als nächstes oder so geraten. Oder Schwein.
Nee, in dem Fall war es tatsächlich nur Hund.
Und der Jochen ist auch nur drauf gekommen, weil er selber gerade einen Hund gekauft hat.
Den kriege ich übrigens am Sonntag.
Was ja naheliegend ist. Ne?
Am Sonntag zieht das Haustier kleine Hündchen
als erstes an Hund zu denken.
Ja, denke ich mir auch.
Ich bin sehr gespannt auf die, alleine auf die Anzahl der Nachrichten, die du ab da in der WhatsApp-Gruppe schreiben wirst, wenn es um das Thema Hund geht. Und was du noch so alles zu erzählen
ich werde berichten. Ich werde berichten.
In Zukunft. Ich freue mich darauf.
Ich muss mal in den Punkt notieren. Alles ein Punkt. Sehr gut. Ach,
sag mal. Wollen wir nicht mal gerade noch mal ein bisschen Update machen, was hier unseren Spin-Off-Podcast betrifft?
Ich hab einen Punkt!
Ja. Wir nehmen da demnächst die vierte Folge auf. Und wir haben ja gesagt, wenn wir vier Folgen davon im Kasten haben, dann wird veröffentlicht. Ne?
Mhm.
Dann kommt irgendwann die erste Folge. Das heißt, in absehbarer Zeit, Mitte des Monats nehmen wir die vierte Folge auf, in absehbarer Zeit wird es die Pilotfolgen dann zu hören geben. Und da haben wir, wo wir gerade bei dem Thema auch sein werden, da haben wir das erste Mal so ein bisschen was an Goodie für unsere Patrons, ne? Denn wir releasen das zunächst mal zum Bingen für unsere Patreon-Zuhörer, Unterstützer. Und dann natürlich auch
noch. Ja, es wird natürlich für alle veröffentlicht, aber wir wollen natürlich dann auch mal gucken, wie es auch so ankommt. Und wir wollen auch mal ein bisschen Danke sagen an fast 2000 Patreons mittlerweile. Das ist auch echt der Hammer. Viele davon, die uns schon seit Day One sozusagen hier die Stange halten. Und da wollten wir auch mal eine Kleinigkeit zurückgeben, aber natürlich wird es da auch noch ein Worldwide Release geben, ist ja ganz klar. Wir sind noch ein bisschen in der Namensfindung. Du hattest übrigens gar nichts zu dem Namensvorschlag geschrieben.
Nee, ich war ein bisschen spät dran. Ich bin da irgendwie, als ich das erste Mal die erste Nachricht davon gelesen habe, da gab es schon 700 weitere. Und ich bin immer noch überzeugt von vorn. Unserem Verbrechen ohne richtigen Namen.
Finde ich nicht so einen geilen Namen. Aber ich fand auch Podcast ohne richtigen Namen nicht einen geilen Namen. Und nur ist uns da auch nichts Besseres eingefallen, dass wir es dann behalten haben. Aber Verbrechen ohne richtigen ist so ein bisschen in der eigenen, im eigenen Sud baden. So, das ist so ein Insider vom Insider. Das ist
Ziel der Übung.
Ah, ich weiß es noch nicht. Aber ist auch egal. Unabhängig davon. Ja, aber nur in unserer Bubble, hier in der Podcast, ohne richtigen Namen Bubble. Aber ich finde, der Podcast hat das Potenzial, auch Leute zu erreichen, die vielleicht gar nichts mit Podcast ohne richtigen Namen am Hut haben. Aber egal, müssen wir jetzt ja nicht hier diskutieren. Wir überlegen nochmal, wie wir am Ende dann den Podcast nennen. Momentan heißt er noch Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz vorn. Außerdem geht demnächst, wann denn eigentlich, Jochen, der Shop online, ne?
Die Tassen sind schon da. Sobald wir alles haben, schalten wir auf on. Ja,
wir haben Tassen mit zwei Motiven. Zum geben. Und es ist echt ganz cool geworden und echt ein cooler Shop wird es und ganz coolen Sachen. Und auch da überlegen wir, ob wir vielleicht es irgendwie schaffen, dass zum Beispiel Patreons dann einen Rabatt oder so kriegen. Da wissen wir noch nicht genau, wie das logisch abwickelbar ist, aber vielleicht mit Gutscheincodes oder so. Also seid da mal gespannt, da tut sich auf jeden Fall auch was. Wir haben es ja, kündigen es ja seit einem Jahr an und bei uns gehen die Gewerke manchmal ein bisschen langsamer, aber sie laufen. Das ist ja auch schon mal was.
Das ist so bei den öffentlich-rechtlichen Podcasts hier. Ne? Wir sind ja, gehören auch dazu. Aber ich meine, ihr wollt ja sowieso keinen finanziellen Vorteil. Ihr wollt uns einfach unterstützen und uns Fragen stellen. Und das könnt ihr machen bei patreon.com. Und Markus aus Cast möchte wissen, hallo, ich höre euren Podcast, plane die Wohnung ein wenig smarter zu machen. Daher meine Frage, was haltet ihr vom Thema Smart Home? Habt ihr gegebenenfalls schon smarte Geräte zu Hause? Meine Antwort ist, ich habe noch nichts und ich plane auch in absehbarer Zeit nichts. Ich glaube, das wird mir ziemlich auf den Sack gehen, aber vielleicht bin ich da einfach nur noch nicht so weit. Ja. Wie ist es bei euch so? Habt ihr was am Start?
Wie war die weiß noch.
Thema Smart Home
haben.
Ob ihr schon smarte Geräte zu Hause habt.
Ich wüsste im Augenblick nicht, welches smarte Gerät mir das Leben irgendwie verschönern würde.
Also zählt sowas wie Alexa dazu?
Denke ich ja.
Ja, klar. Aber das Einzige bei uns ist im Moment zum Beispiel so, wir haben die Waschmaschine ist bei uns im Keller. Und eine Rückmeldung von der Waschmaschine oder vom Trockner zu haben, wann genau der fertig ist, wäre ziemlich cool. Ist aber nicht. Da ist eine Uhr und diese Uhr stimmt leider nicht immer. Du guckst dann drauf und denkst dir, ah, 2 Stunden 15 dauert das Trocknen oder das Waschen, wie auch immer. Und stellst dir dann so einen Timer an deinem Handy, gehst 2 Stunden 20 Minuten später runter und das Ding ist immer noch nicht fertig. Und du denkst dir, super, bin ich umsonst in den Keller gegangen und darf jetzt in 10 Minuten nochmal runtergehen. Also sowas wäre cool. Und naja, beim Einkaufen, da haben sie ja mit diesen Dash-Buttons bei Amazon, die sind ja in Deutschland wieder verboten worden, ne? Die gibt's ja nicht mehr. Weil das wäre auch noch so eine Anwendung, wo ich mir gedacht hätte, die wäre eigentlich cool. Wenn du so eine Speisekammer oder was auch immer was hast und für alles, was du üblicherweise regelmäßig kaufst und in dem Falle halt bestellst, hättest du halt einen Button, wo, wenn du siehst, dass es gerade leer wird, du einfach nur drauf drückst und es dann nachbestellt wird. Aber das gibt's ja irgendwie nicht
Moment,
mehr.
Moment, die sind verboten worden? Wieso ja, sind die denn verboten worden?
Weil du, glaube ich, zum Zeitpunkt des Kaufs nicht eine weitere Bestätigung darüber hast, welchen Preis und so weiter und so fort. Irgendwas in der Richtung. Frag mich nicht nach Details, aber ich glaube, die gibt's halt in der Form nicht mehr, wie es sie mal gab. Es gibt die, online kannst du dir die einrichten in deinem Account, aber das ist natürlich schon was anderes, als ne, zum Beispiel im Keller zu sehen, das Farbwaschmittel ist alle, drücke ich jetzt auf den Knopf, damit in 2 Tagen das neue Farbwaschmittel ankommt oder der Weichspüler oder weiß der Teufel was. Sowas fände ich ganz cool. Und sonst habe ich noch nicht so viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass sie mein Leben jetzt enorm verbessern würden. Also oder fällt euch was ein? Also vielleicht könnt ihr mich überzeugen. Mal abgesehen
also von sowas halt, wie
Smart TV.
Ja, ich habe halt Alexa und es ist natürlich völlig unnötig, braucht kein Mensch. Aber ich habe
mich
mittlerweile dran gewöhnt. Naja, Musik zum Beispiel lasse ich gerne darüber laufen und ich habe die Lampen darüber angeschlossen, so dass ich halt sagen kann, okay. mach mein Zimmer Licht an oder dimm das Licht, wenn ich was glotzen will oder so, dass er dann das Licht ein bisschen dimmt automatisch. Aber wie
das
gesagt,
ist noch ganz nett, stimmt.
Es ist eigentlich echt, ich habe die halt geschenkt gekriegt. Ich hätte mir die never ever gekauft, aber ich habe die halt geschenkt gekriegt und dann habe ich sie auch benutzt. Und es ist halt irgendwie so ganz nett zu sagen, ey, spiel mal was von Michael Jackson, dann spiel was von Michael Jackson.
Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man so ein Ding zu Hause hat und dann auch noch Kinder hat, die wissen, wie es geht, ist das dann auch irgendwann am Punkt ziemlich nervig, oder?
Nö, eigentlich ist es ganz praktisch, weil du kannst... Der Große benutzt die eigentlich recht häufig und er setzt sich dann hin, malt was, sagt so, ja, Alexa, spiel Benjamin Blümchen Folge 70, zack. Jetzt bei ganz vielen Leuten, die es laut auf ihren Kopfhörern hören, fängt jetzt Benjamin, du kleiner Elefant. Also insofern, gerade da finde ich es eher praktisch, aber es ist halt schon manchmal, weil wir hatten schon folgende Dialoge, wo ich sage, bitte mach leiser und dann so. Und dann sage ich, Alexa, leiser. Und dann kommt aus dem Nebenraum, Alexa, lauter. Und ich so, Alexa, leiser. Alexa, lauter. Und ich stelle mir gerade vor, wie so Alexa so hin und her gerissen ist. So, wie, weiß nicht, wem sie mehr zuhören soll. Das ist dann halt einfach blöd, dass da Wort gegen Wort ist. Also Alexa macht keine Unterscheidung zwischen Erziehungsberechtigten und Kind. Das ist vielleicht noch ein Problem. Ansonsten habe ich bunte Glühbirnen. Das war's. Mehr habe ich auch nicht im Smart Home. Naja.
Aber da würde mich mal Feedback von anderen interessieren, weil ich bin großer Technikfreund. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, das ist für mich ein Datenschutz-Sicherheitsrisiko und ich will es alleine deshalb nicht. Versteht, also soll jeder halten, wie er möchte. Aber wenn mir irgendjemand sagen könnte, es gibt die und die coolen Features, die echt irgendwie das Leben in irgendeiner Art und Weise signifikant erleichtern, ich wäre dem gegenüber aufgeschlossen, nur habe ich bisher noch nicht so wirklich die Dinge gefunden, von denen ich das Gefühl hätte, dass es mir da was bringen würde, ein Smart Home zu haben.
Also schreibt Georg, Human Bean möchte wissen, was haltet ihr von der Lebensweisheit, dass man für den Kauf der Dinge, die einen vom Boden trennen, zum Beispiel Schuhe, Matratze, mehr Geld in die Hand nehmen sollte? Die Lebensweisheit habe ich noch nie gehört, ihr? Aber
nochmal,
grundsätzlich,
das war ein bisschen zu schnell.
Was haltet ihr von der Lebensweisheit, dass man für den Kauf aller Dinge, die einen vom Boden trennen, also zum Beispiel Schuhe oder Matratze, mehr Geld in die Hand nehmen sollte?
Das nicht mit vom Boden trennen, sondern in denen du quasi dein gesamtes Leben verbringst oder ein Drittel deines Lebens und das sind halt entweder Schuhe oder das Bett. Also dass man daran halt nicht sparen soll.
Ich glaube schon, dass man an der Matratze nicht sparen sollte. Es gibt jetzt bestimmt auch gute, günstige, aber ich glaube, da liegt man ja 8 Stunden jede Nacht drauf und wenn man da irgend so eine Scheiße hat, ist das, glaube ich, nicht so geil für den Rücken. Also
definitiv, ich habe massive Rückenprobleme gehabt, als ich so eine billige, durchgelegene Matratze hatte. Mhm.
niemals am Bett sparen. Immer da auf jeden Fall nicht geizig sein. Das ist auch auf jeden Fall meine Erfahrung. Aber ist auch so ein Luxusding. Ich habe auch, das war so, als ich noch bei Giga war und nicht so viel Geld verdient habe, da habe ich auch auf einem richtig beschissenen Bett. Also da hatte ich zwar Konsolen und Videospiele, aber kein cooles Bett. Also man setzte ja auch dann die Prioritäten anders. Aber als ich dann
muss ja keine
das erste Mal wirklich
Euro
auch
bezahlen, ne?
Nee, aber eine gute Matratze, ja, ein Taui legst du da schon hin.
Wie ist denn diese Werbung immer mit dem Testsieger, der nur so und so viel 100 kostet? Ich kenne den Namen gar nicht, also hat die Werbung nicht gewirkt, aber also ich glaube, es gibt doch echt günstige Matratzen, die vernünftig sind, oder? Ich habe lange keine mehr gekauft.
Ist ja auch eine ganz subjektive Sache, keiner. Also ich sage nur, egal ob sie, also sie muss ja nicht teuer sein, wenn du eine günstige findest, die super bequem ist für dich oder wie auch immer, kauf sie günstig, aber ich bin erst glücklich, seit ich mir so ein Boxspringbett mit so einer richtig dicken Matratze und so einem Topper gekauft habe. So, das war für mich der Gamechanger. Seitdem schlafe ich auch stimmt nicht. Ich schlafe nicht wie ein Baby, aber seitdem liege ich wirklich gerne im Bett und wache zumindest nicht morgens auf und es ist alles schlimm, so wie es davor war mit so einem durchgelegenen Lattenrost. Aber das ist natürlich auch super subjektiv, weil jeder hat auch da andere Präferenzen. Es gibt ja Leute, die schlafen im Futonbett, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil was bin ich, ein Fakir oder was? Ich kann mir noch nicht auf so eine. Das ist zu hart. Das ist viel zu hart. Mag ich nicht.
Aber du kannst ja eine beliebige Matratze da drauf packen.
Aber das Spezielle vom Futon ist doch, dass es hart ist,
was
oder
ist
nicht?
Was ist denn Futonbett nochmal? Ich kenne den Begriff, aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Beschreib mal.
Ich dachte, das ist nur die Form des Bettes, so quasi so Bettgestell und Dings. Und nicht Matratze. Aber ich bin kein Experte.
Ist das nicht so eine besondere
weißt du, dass ich
japanische.
Ich ein Futonbett hatte und da habe ich mir dann irgendwann eine neue Matratze für gekauft und war.
Heißt es Futon oder heißt es Futon?
Futon. Schönes Futonbett. Keine Ahnung.
Müssen wir das jetzt googeln? Ja. Bin ich neugierig geworden.
Okay, ich kann ja, oder soll man es erst klären, sonst hätte ich noch eine Frage.
Was ist ein Futonbett?
Ja, da habe ich auch gerade.
Auf einem Futonbett schlaft ihr nicht wie in einem herkömmlichen Bett. Das Geheimnis ist seine geringe Rahmenhöhe. Sprechen wir meistens
einfach nur ein flaches Bett
mit der Betthöhe. Ja, hatte ich auch. Kommt am Ende dann auf die Matratze an, die da drauf geknallt wird. Ne?
Ist also ein Futonbett ist einfach nur ein flaches Bett.
Ja. Scheinbar.
Ja, okay.
Sven Kaiser möchte gerne von uns wissen, und diese Frage ist beim zweiten Mal hören gar nicht so schlecht. Würdet ihr lieber gegen 1000 Wespen oder gegen 1000 Pferde kämpfen? Muss man mal drüber nachdenken. Lieber gegen 1000 Wespen oder gegen 1000 Pferde kämpfen? Also pass mal auf, eine Wespe ist ja schon scheiße. 10 Wespen sind 10-mal so scheiße.
Auch.
Ja, aber Wespen sind so, beim Pferd weißt du, in welche Richtung die laufen. Und die sind ein bisschen träger. Aber bei den Wespen, das ist doch was Schlimmeres. Und die sind so, die nerven.
Ein Pferd wiegt eine halbe Tonne und kann dir einen Hufabdruck ins Gesicht machen.
Ja, aber wie kämpft denn ein Pferd? Stellt sich das hin und.
Indem es dich tritt.
Also,
oder indem es dich niedertrampelt.
Dann trete ich aber zurück. Das kannst du aber glauben.
Aber Pferde hast du doch. Aber ey, bei Pferden, die kannst du unter Kontrolle kriegen, wenn du ein cooler Typ bist.
Aber es kämpft
ja, aber darum geht es ja nicht.
Das war ja die Voraussetzung.
Also, erstens mal reden wir hier von 1000 Pferden. Und zweitens mal ist ja nicht der Sinn der Sache, dann nicht zu kämpfen.
Doch.
Also, natürlich, wenn du gegen. Nein. Die Frage ist, gegen 1000 Pferde zu kämpfen. Da kannst du ja nicht sagen, ja, dann kämpfe ich aber nicht. Ich kann ja dafür sorgen, dass das Pferd nicht kämpft. Das ist doch nicht der Sinn der Frage. Die Frage ist, du bist im Ring und es geht um Leben und Tod. Nur der Überlebende kommt aus diesem Ring raus. Du oder 1000 Pferde oder du oder 1000 Vespas. Wespen. Nicht Wespen. Wespen. Das Ding ist halt, was ich mir überlege, ist so eine Wespe, wenn es 1000 sind und du klatscht einmal in die Hand, hast du ja schon 10 weniger oder so.
Das geht bei Pferden nicht, glaub mir.
Das ist bei Pferd nicht so einfach. Also da kannst du vielleicht auch einmal zuschlagen, aber das schlägt halt echt zurück, ne?
Mit einer Fliegenklatsche kriegst du halt 3 Wespen mit einem Schlag tot, aber nicht 3 Pferde.
Auf der anderen Seite, wenn du eine Wespe in der, wenn du 10 Wespen in der Hand zerklatscht, hast du auch ganz schöne Stiche wahrscheinlich schon in der Hand und stirbst an den Stichwunden.
Aber wenn dich 10 Pferde treten.
Ja, aber die haben gar nicht den Platz, gleichzeitig zu treten. Du kämpfst maximal gegen 3, 4 gleichzeitig.
Aber Leute,
der Nachschub ist krass.
Du musst die besiegen und danach sind
ja, aber es geht doch darum, die Chancen, dass du beim Kampf gegen ein Pferd ausweichen kannst oder wegrennen kannst, ist doch viel höher als gegen scheiß Wespen.
Nein!
Na sicher,
aber ich meine, der Schaden ist doch auch viel höher. Aber ein Pferd,
ja, aber du darfst ein nicht Pferd getreten
kann
werden.
Mit einem Huf töten.
Ja, aber deshalb,
eine Wespe nicht.
Ja, aber wenn 1000 Wespen dich stechen, bist du auch tot. Bestimmt.
Nein, das kann sein. Aber also als jemand, der
stechen
schon mal
ja auch
mit
nicht
einem
alle.
Bär gekämpft hat oder der sich zumindest zutraut, einen Bär mit Handkantenschlägen zu besiegen, würde meine professionelle Einschätzung in diesem Fall vielleicht helfen, hier Klarheit ins Dunkel zu bringen. Ich glaube, ich könnte 5 bis 6 Pferde ausnocken. Und ungefähr. Naja, ich würde
ich gebe
mir zutrauen.
Null Pferde. Du kannst einen Shetland-Pony vielleicht einschüchtern. Das gebe ich dir.
Aber ja, das war's auch. Wenn du gut drauf bist.
Ey, wenn du so einem Pferd richtig volle Kanne an die Schläfe donnerst, dann kippt das um. Das habe ich bei Conan gesehen. Conan der Barbar
weißt
hat
du, wie
ein Pferd
groß die Biester sind?
Wir haben eins nebenan auf der Weide. Und manchmal läuft das so. Mittags fängt das an, so richtig durch das Gehege zu laufen und dann wackeln hier die Wände. Das sind wirklich garstige Viecher, die sind groß und unberechenbar.
Der ist so Kieferchirurg und der so also ein bisschen so in so einer dörflichen Gegend auch und der kriegt dann auch immer die Fälle von irgendwelchen Bauern, wo die Kuh oder das Pferd mal ausgetreten und das Gesicht erwischt hat. Da bleibt ja auch kein Zahn auf dem anderen.
Und ich möchte nochmal, Kampf bedeutet doch auch, dass man durch möglichst intelligente Moves den Gegner verwirren kann. Und ich kann mir das bei
1000 Pferde.
Nochmal, Wespen sind hinterlistig, die kannst du nicht aufs Glatteis führen, aber so Pferde, wenn du dir irgendwie erzählst dir einen Witz, da stehen die plötzlich doch.
Die dich bekämpfen.
Moment
aktiv.
Mal, was hat denn der gerade für einen Witz jetzt? Pferde sind nicht so. Ja, die sind anders.
Okay.
Die sind,
bist gerade in also wir werden es nicht, wir werden es hier nicht. Wir werden es jetzt hier nicht letztendlich nicht klären.
Du hast ein Leckerchen.
Doch im Leben
hast du 1000 Leckerchen. So, dann stehen
ich
die da.
Ich wollte noch mal abschließend sagen,
in Pamplona
dass ich
werden Leute
gut,
von einem Bullen umgerannt.
Dass ich sehr gut einer. Ein Pferd nachmachen kann. Wollt ihr es mal hören?
Ja.
Das ist nicht so schlecht, oder?
Das ist ein schönes Schluss.
Ich mach nochmal.
Mach mal zwei.
Zwei Pferde? Mhm. Nee, wie soll das? Geht nicht. Ich kann nur eins nachmachen.
Das waren gerade zwei nacheinander.
Es waren zwei hintereinander, ja.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen für heute. Danke für eure Fragen, danke für den Support. Bald kommt vorn Verbrechen ohne richtigen Namen. 3 Folgen sind schon im Kasten, die 4. wird aufgenommen. Es ist ein sehr tolles Spin-off, ganz anders also als das, was wir hier logischerweise machen, aber auch wirklich sehr, sehr hörenswert, kann ich nur empfehlen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Auf den Shop könnt ihr euch freuen. Jetzt könnt ihr euch freuen, dass ihr, was auch immer ihr macht, damit jetzt aufhören könnt, weil jetzt ist der Podcast zu Ende und jetzt müsst ihr auch eure Tätigkeit ändern.
Genau. Vielen Dank nochmal an Rode für den Roadcaster. Damit produzieren wir unsere großartigen Folgen. Die haben übrigens auf der rechten Seite, ich habe ihn vor mir, so Buttons. Und wenn man da drauf drückt, dann ist Ende. Und wer mehr Infos zum Roadcaster Pro haben möchte, gibt's bei uns in den Shownotes. Tschüss.
3, 2, 1.
Danke.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.